Guten Abend, wir haben den 30. November 2025, den ersten Adventssonntag. Wir haben die Episode Nummer 294 von Donatech Radio. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André.
Ja, hallo.
Und der Tom. Heute wieder in gewohnter, hoffentlich, Audioqualität. Wir haben unsere Audio-Problems mit der Aufnahme, mit den Hardware sozusagen gefixt. Oder war es durch Software? Ich weiß es nicht genau.
Ja, ein bisschen strange gewesen, genau.
Sehr eigenartig. Jetzt facht es sich wieder gut an. Erster Advent, ja, jetzt müssen wir schauen. Wahrscheinlich vor Weihnachten eine Kunst noch ausgehen, 3 Wochen, gell? War das dann der vierte Advent, ja? Vierte Adventssonntag. Und schauen wir mal, was wir heute haben. Gute Listen an Themen, glaube ich. Das ist ziemlich lang geworden. Wo starten wir denn rein? Haben wir irgendein Follow-up? Oder damit, was haben wir denn eigentlich letztens? Das ist schon wieder Zeit her. Am eine Woche haben wir wieder quasi Pause gemacht seit dem letzten Mal. Wo haben wir denn letzte Woche aufgehört? Da haben wir über Kubernetes, AI, Drucker, Linux geredet. Ja. Da habe ich jetzt nichts direkt zum Anknüpfen, glaube ich. Hast du da was?
Nein, nicht wirklich.
Na, fangen wir vielleicht einmal, hätte ich mir gedacht, mit was, so ein Service-Announcement quasi an. Hast du das mitgekriegt mit diesem Taro-Elektron-Problem, was da gegeben hat?
Nein.
Es hat ja für quasi macOS Taro ist die aktuelle macOS-Version. Und die ist jetzt schon eine Zeit lang raus. Und da haben dann am Anfang irgendwie eine User bemerkt, so quasi, dass es bei einer auf dem Mac, seit sie das updated haben, immer wieder dazu kommt, dass sich der Mac irgendwie total sluggish, langsam einfrierend irgendwie anfühlt. Ja. Und das haben sie dann relativ schnell irgendwie downgetrackt, was der Grund dafür ist. Und ich habe jetzt dann einen Link reingepostet, da hat jemand auch das ein bisschen erklärt, so quasi, und ein eigenes Utility dafür baut. Schuld sind einige Elektron-Apps, die man normal so verwendet oder die halt sehr weit verbreitet sind mittlerweile. Und die haben scheinbar, das Elektron-Framework hat eine Private API von macOS verwendet, was man eigentlich ja nicht darf. Ja. Und im Taro hat Apple an dieser Private API irgendwas geändert, ja, oder hat es weggenommen oder keine Ahnung, irgend sowas, ja. Und auf jeden Fall sind diese Apps dann dadurch natürlich alle in ein Problem gelaufen und wenn man die ausgeführt hat, hat es halt dazu geführt, nicht immer hundertprozentig, also ich muss ehrlich sagen, ich habe das so mitgekriegt aus Podcasts und News und Twitter und was weiß ich wo, habe aber selber nie das Problem gespürt auf meinem Mac, obwohl ich schon lange auf Taro bin, ja, und viel Elektron-Apps habe. Wenn man dieses Tool da auf dem Link, was ich gepostet habe, overloadet und ausführt lokal auf seinem Mac, dann zeigt er das alle Elektron-Apps, die man hat, und zeigt auch, ob die bereits quasi den Bug gefixt haben, weil das Electron-Framework hat dann relativ bald sozusagen in einem Framework, in einem Update das Problem gefixt, ja. Allerdings müssen halt die Apps, die das Framework nutzen, dann auch halt noch alle updaten und nachziehen, dass das halt wirklich kein Problem mehr ist, ja. Und wenn man das Programm laufen lässt, kriegt man so eine Liste von Electron-Apps, was eher ganz interessant ist, dass man mal so sieht, was man alles so an Electron-Apps drauf hat, und kann sich das halt dann einmal anschauen, welche von denen problematisch sind.
Ja. Okay, das werde ich mir da gleich mal installieren, weil mir war auch nichts aufgefallen, ehrlich gesagt.
Ja.
Aber es kann auch ja vielleicht ja, also das ist jetzt nichts Apple Silicon spezifisches, oder?
Nein, ist ein Taro-Problem scheinbar. Also das kommt mit Taro. Wobei jetzt anscheinend, habe ich gehört, jetzt am letzten ATP, haben sie gesagt, in der macOS Beta-Version, was jetzt gerade schon im Umlauf ist, also 26.1 sozusagen, oder nein, mehr noch, was ist denn aktuelle Beta, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall haben sie in irgendeiner aktuellen Beta, das Apple hat da irgendwas wieder geändert, sodass es das Problem eigentlich wieder nicht mehr gibt. Also naja, Apple ist also quasi, hat selber irgendwas gemacht, wieder mit dieser Private API, damit die Electron-Apps das Problem nicht mehr haben.
Krass. Ja. Okay, da sind jetzt Apps dabei, da hätte ich gar nicht geglaubt, dass das
hast du jetzt mal laufen lassen?
Überhaupt, ja.
Ja.
Skype.app, hä?
Hast du das noch oben? Das Skype?
Ja, ja, das habe ich von früher noch oben.
Ja. Also ich habe auch ein paar, wo ich überrascht war. Also ich meine, ich habe Slack, ist natürlich für mich die Hauptding, war mir klar, ja. Und Gitkraken und OnePassword, ja, okay, ist auch mittlerweile Electron. Die waren ja früher mal Native. Wie sollst du die Code natürlich? Ja. Evernote
da, ja. Was der Joplin ist, dieses Open Source genau, Evernote
ja.
Was ich jetzt gerade aktuell
habe. Haben die das schon gefixt oder noch nicht?
Die Version, die ich oben habe, die aber, glaube ich, die aktuelle ist, müsste eigentlich fast. Nein, die hat es noch nichts gefixt, aber das One Password hat es gefixt bei mir.
Genau, ja, Slack hat es auch schon gefixt bei mir und der Kraken.
Asia Data Studio habe ich auch noch oben. Das gibt es aber quasi gar nicht mehr. Die wird, glaube ich, gar nicht mehr weiterentwickelt, die App, das ist klar.
Mhm.
Genau, VS Code.
Ja.
CurseForge für die Minecraft-Geschichten.
Ach so, ah, ja.
Ja, weißt du, das sind diese Minecraft-Modding.
Ja.
Diese Minecraft-Modding-Geschichte. Ja, wild, ja.
Ja.
Ja, es ist sowieso geil. Es ist immer, ich finde das eh immer so geil, da im ETP, der Syracuse oder auch der John Gruber und die ganzen, die ja voll die Mac-Anhänger sind.
Ja.
Die ja halt teilweise wirklich native Mac-Apps ein Leben lang hergenommen haben, bei welchem Job auch immer. Aber ich denke halt dann bei mir immer, Alter, wenn du jetzt überlegst, was nehme ich jetzt überhaupt her am Mac? Ich meine, mir taugt das System und mir taugt, dass halt Unix passiert ist und finde ich gut und es ist stabil und alles und Hardware und Software und eh schon wissen. Aber was du überlegst, gell, was sind jetzt so richtig Mac-native Apps, die du halt nutzt, ja?
Ja.
Bin ich halt irgendwie so bei, weiß ich nicht, Reminders-App und Messages und dann ist relativ schnell zusammengekramt eigentlich.
Ja, okay. Ja, ich will egal, weil IntelliJ, wo ich mich viel aufhalte, ist auch nichts. Ist halt auch nicht, zumindest, aber es ist ja arg, wie viel Elektron mittlerweile schon ist. Also wenn du die Listen so siehst. Ja.
Ja.
Auch von meinen Apps, was ich viel verwende. Ich meine, Slack ist sicherlich die App, die was ich am meisten täglich verwende. Ja. Ist halt Elektron. Ja. OneBestword leider noch, ist wahrscheinlich eine von den zweitmeist verwendeten Apps, ist mittlerweile auch Elektron. Ja. Wieso hast du den Code? Das ist ein Wahnsinn. Ja.
Ja.
Ja. Wobei, ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt eigentlich wieder, das habe ich vielleicht eh schon mal gesagt, aber ich bin jetzt echt ganz stark dazu übergegangen, wie so Studio Code komplett eigentlich fast nicht mehr zu verwenden, sondern für fast alles, was irgendwie in einem Folder liegt, IntelliJ zu verwenden. Ja.
Okay, also, ja, macht das Sinn.
Ja, auch für meine, was ich habe viel so früher, was ist so gerade so Infrastruktursachen, so Docker-Files oder YAML-Files für Kubernetes und so Zeug, ja, habe ich alle in IntelliJ im Visual Studio Code bearbeitet. Aber eigentlich macht da auch voll IntelliJ Sinn, weil halt das so geile Vergleichsmöglichkeiten hat, das Diff zwischen zwei Files und so oder zwei Folder oder irgendwas renamen und so. Das ist halt, das geht im IntelliJ schon auch super, auch wenn es so YAML-Files sind.
Ja.
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 Und,
ja, voll. Ja. Das ist einfach halt auch, darum muss ich da immer dann auch wegen, habe ich auch wegen schmunzeln müssen, wie das auch mit dem VI und so wieder aufgekommen ist. macht ja irgendwie schon alles Sinn, aber es ist halt einfach, das ist halt einfach aus einer, sind halt Tools aus einer anderen Zeit und das merkst du halt dann auch irgendwo.
Ja, ja.
Das, ja, genau.
Nein, also ich
da bist du wieder ein IntelliJ, ja, im Grunde viel besser da,
ja.
Wenn man das beherrscht, was der und da vielleicht nur sich viel mehr Shortcuts irgendwie einprägt oder so, ja, oder da nur viel mehr in die Features reingeht.
Ja, auf jeden
Fall. Apropos in die Features reingeht, das habe ich jetzt zwar nicht auf der Liste, aber egal, jetzt
höre ich es einmal. Wurscht, wir sind ja gerade am Freien sprechen.
Ich habe neulich mit einem Arbeits-, also, wir machen ja gerade für ein Projekt relativ viel so Pair-Programming-Sessions.
Ja.
Weil wir halt da so immer so eine Mischung haben zwischen, wie soll ich sagen, wir haben halt da Entwickler, die sind jetzt vielleicht fachlich noch nicht so drin, ja, und aber wiederum Entwickler sind halt schon lang dabei und sind aber vielleicht technologisch noch nicht so drin, aber fachlich voll. Und also das matcht sich eigentlich gerade gut, ganz gut, aber du musst halt immer so dann Pair-Programming, so mehr oder weniger. Und eigentlich hat bei uns Pair-Programming halt immer so ausgeschaut, dass wir gesagt haben, ja, wir Teams, ja, ruft man sich halt zusammen und dann shared halt einer. Und das war's. Und eigentlich erst vor ein oder zwei Wochen haben wir mal dann im IntelliJ das, wie heißt's,
ja,
Code das, with me.
Ja, genau, ja.
Das Code with me Feature ausprobiert, was ja, glaube ich meine, du musst zwar ein bisschen was installieren, glaube ich, er lädt sich irgendwas ab, irgend so ein Client, also wenn du jetzt auf der Client-Seite sozusagen bist, also nicht, wenn du nicht der Präsentator bist sozusagen, genau, aber wenn dann einmal alles installiert ist und so, ist das eigentlich ja voll geil.
Ja. Ja, aber das geht total von selber eigentlich. Du klickst nur Join und du brauchst eigentlich jetzt nichts irgendwie speziell. Da habe ich das Gefühl gehabt damals, oder?
Ich meine, bei mir war es so, ich habe das IntelliJ nicht über die JetBrains Toolbox installiert.
Ach so, okay.
Und ihr braucht aber dem, da, ja. Also ich habe quasi da, der Kollege hat es mir gesagt, und ich habe quasi als Client gejoint sozusagen am Anfang einmal.
Aha.
Und ich habe dann bei mir zuerst einmal gesagt, du pass auf, du musst quasi die Toolbox installiert haben bei dir. Dann habe ich die installiert, okay, und dann hat er über die Toolbox irgend so ein Client-Dings abgeladen.
Mhm.
Ja, weiß nicht, ist das dann irgend so ein Thin-Client oder irgendwie so, ja, so Objects IntelliJ, keine Ahnung.
Ja. Genau, ja, im Endeffekt ist das so ähnlich, weißt du, wie, du hast ja dieses IntelliJ Remote verwenden können.
Ja,
weißt genau. Weißt du, das ist ja so remote gehostete IntelliJ-Version auch. Und das im Prinzip machst du da. Du verbindest ja nicht remote in die Cloud in das IntelliJ, sondern du verbindest die remote zu den Kollegen auf sein IntelliJ. Und das ist die gleiche, schaut ja genau gleich aus. Der Client macht genau dasselbe eigentlich.
Ja. Ja. Ich muss das dann mal nur geschwind verlinken, dieses Feature, für den Fall, dass das irgendwer, hast du ja schon.
Ich hab schon reingehauen,
ja. Mhm. Ja, genau. Und es ist dann eigentlich auch so geil, weil du kannst dich quasi entscheiden, dass du halt so dazu attached, ja, und dann sagst du halt das Gegenüber quasi in Code, ja, und du siehst eigentlich genau seine Aktionen, wie er umeinander navigiert im IntelliJ und so, nur dass es halt kein Screencast ist quasi, sondern du hast halt bei dir lokal wirklich ein IntelliJ, wo halt dann wie magisch quasi die Aktionen halt gemacht werden, die halt der andere eigentlich macht, das ist ein IntelliJ. Genau, du kannst die aber auch quasi detachen von dem dann sozusagen, ja. Oder du kannst dem aber auch quasi in dasselbe File, wo er halt gerade jetzt irgendwas einprogrammiert, kannst du sagen, hey, stopp mal geschwind, ich hätte mir das so und so vorgestellt und kannst dann du weiterarbeiten, ja. Genau, es ist irgendwas, ich weiß jetzt schon wieder nicht mehr, irgendwas ist uns dann zwar aufgefallen, irgendwo hat so leicht gehackt, also irgendwas ist nicht ganz angezeigt worden, irgendwelche Shortcuts hat man nicht gehabt oder irgendwie so, in irgendeiner Konstellation, aber so prinzipiell eigentlich voll geil, und das ist genau das jetzt, wiederum auf das mit, ich schaue mir alles mit IntelliJ auch zurückzukommen, da schlummern halt so viele Features drin, und das ist ja eigentlich ein Mega-Feature, was gar einmal eingeballert wird. Muss man echt immer wieder mal die Zeit nehmen und durchgehen irgendwie,
ja. Also witzig, ich war erst vor gutem Jahr oder was, da wo wir quasi gemeinsam so viel, da haben wir so viel eben das Spring-Update und Hibernate-Update gemacht und so, und dann haben wir mal komplett die ganzen Sort bei Order bei irgendwie ein anderes Konstrukt gebaut für das, weil wir halt von Hibernate 5 auf 6 gehen müssen und so. Und dann habe ich auch mit meinen Kollegen eben zum ersten Mal dieses so wirklich so Pair-Programming, er in Graz, ich in Linz, ja, diese Session aufgemacht, nebenbei, am Anfang haben wir eigentlich dann nebenbei noch Slack-Huddle gehabt, wegen einem Audio und so, wobei das auch in dem Tool gegangen ist.
Ja.
Aber im Slack haben wir sowieso die Kamera und so schon gehabt, ja. Und haben einen Huddle gehabt und das hat echt, wir sind auch so begeistert gewesen vor dem Feature. Genau wie du gesagt hast jetzt, du kannst halt gemeinsam in einem File arbeiten, du kannst dem anderen folgen und zuschauen, was der macht. Und wenn du halt daneben huckst und über die Schulter schaust, aber du kannst halt sagen, okay, ich reise jetzt mal einen zweiten Tab auf, ich arbeite jetzt mal in dem File, mach du das dabei. Und dann kannst du parallel in dem einen Code, in der einen IDE quasi arbeiten.
Ja, genau, voll.
Das ist so super, echt. Und wir haben es dann auch die Kollegen einmal so gesagt, wie geil die Experience waren alles und darauf hingewiesen, dass das gibt. Aber meiner Meinung nach kommt es irgendwie immer doch noch zu wenig zum Einsatz, weil es war in so vielen Fällen sehr cool eigentlich, das Feature. Ja.
Genau, und das sieht da gerade, da kannst du im Grunde dann eigentlich auch ganz fein granulat und sagen, okay, du machst diese Session und kannst dann auch festlegen, okay, welche Permissions hat denn dann der andere sozusagen auch. Genau, also kommt es wahrscheinlich dann, war bei uns wahrscheinlich vielleicht sogar dann ein Permission-Thema, dass man da nicht alle Aktionen machen hat können.
Aha, gegenüber okay,
oder irgendwie so.
Nein, es wäre super. Also IntelliJ ist echt, das ist, hey, genau, also ich bin auch wieder da gelandet jetzt an, nach meiner, also ein paar Sachen sind hängen geblieben von meiner Command-Line oder Terminal Dings her, aber VI ist wieder weg und Terminal IntelliJ hat voll an Bedeutung für mich gewonnen wieder, ja. Also es hat echt so viele super Features. Ich habe da auch jetzt nochmal vorher so einen YouTube-Link reingehauen von der DevOps Hire, wo meine Kollegen waren. Da war wieder so ein Talk, Be More Productive with IntelliJ von der Marit van Dijk. Und die hat letztes Jahr auch schon angehalten. Und das sind immer wieder natürlich ein paar Sachen dabei, die kennt man schon, aber es ist immer wieder geil, auch zu sehen eben, was IntelliJ oder was sind Features halt, wie tief das eigentlich ist. Und einfach ein paar, immer wieder bleiben ein paar coole Dinger hängen einfach da, was einen noch ein bisschen produktiver machen. Ja. Dann habe ich noch ein kleines Plugin dazu, gehauen einen Link, das habe ich jetzt auch, ist mir gerade eingefallen, weil wir über IntelliJ reden. Ich habe da jetzt auch erst vor ein, zwei Wochen mein Setup nochmal so verbessert. Ich habe gesagt, ich habe jetzt meine neue Terminal-Liebe gefunden im Ghosty heuer. Das ist jetzt mein Main-Terminal seit einem halben Jahr oder länger. Und bin super happy mit dem, auch weil jetzt die ganzen Shortcuts für das Teilen, was die horizontal, vertikal und bla bla, alles im Ghosty drinnen habe und da wirklich cooler hinwerkt und er so schnell ist. Und ich mag aber eigentlich dann, oft habe ich so Fälle gehabt, dass der, oder sehr oft dann, dass ich den Terminal genau in dem Projekt aufreißen will, in dem Folder, was ich mit IntelliJ habe. Und dann habe ich in diesen Fällen dann doch oft noch verleitet, dass mir zu mühsam war, dann den Terminal im IntelliJ aufmacht, den einbauten Terminal, was das gibt ja so von Haus aus ist ein Terminal dabei. Der hat mir eigentlich nie so taugt, ja. Also der ist dann nie so konfiguriert gewesen und so hat so funktioniert wie mein Ghosty halt, ja. Und jetzt habe ich da gefunden dann, weil mir gedacht hat, vor ein paar Wochen hat es mir dann einmal gerissen, haben wir gedacht, ja, eigentlich musste ich es doch irgendwie, dass ich einfach mit einem Shortcut oder was den Terminal meiner Wahl im IntelliJ quasi triggert. Ja. Und mit diesem Native Terminal Plugin, was ich da verlinkt habe, was ich den Link reingehauen habe, geht eben genau dies. Das heißt, du tragst dann in dem Plugin deinen Favorit Terminal ein sozusagen, ja. Und hast dann ein Menü-Item und ein Shortcut quasi mit Tastenkombination auch, wo du dann den Terminal in dem Folder dieses Projekts öffnen kannst, den du gerade im IntelliJ aktiv hast. Und jetzt habe ich wirklich so im so einen richtigen Flow, so einen Shortcut-Flow, dass ich sage, okay, ich will in irgendein Projekt, ich habe ja irgendwie, keine Ahnung, 10, 15, 20 Git-Repos, wo ich regelmäßig damit zum Tor habe oder was, und dann gehe ich in Kraken rein, Command T, dann kommt dieser Tab, neuer Tab, da kannst du dann schon suchen, gleich automatisch nach dem Repo, was ich bearbeiten will. Dann finde ich das in der Suche ganz schnell, tipp Enter, dann ist das offen im Kraken, dann Command Shift P, da gibt es dann im Kraken das Shortcut zu Open in Favorite Editor, dann macht sie da IntelliJ auf und dann nochmal Control Shift T für Terminal und dann habe ich das Folder im Terminal offen, dann bin ich ready. Das geht wirklich super schnell mit diesen Tastenkombinationen, dass man einfach gar sagt, so, jetzt arbeite ich in dem Repo weiter. IntelliJ offen, Command-Line, Terminal offen und geht dahin. Weil oft startet dann in der Command-Line gleich noch ein Claude oder ein Codex halt oder sowas.
Aber ich glaube ja, die Unterstützung da generell für unterschiedliche Shells in dem Terminal-Tab oder Fenster da jetzt vom IntelliJ ist an sich auch nicht schlecht. Ich habe jetzt da auf meinem quasi privaten Mac sozusagen, habe ich ein Fish oder Shell noch drinnen. Beim Arbeitsrechner habe ich ZSH, weil es quasi halt der Standard ist. Genau, aber der unterstützt halt auch das Fish und der zeigt mir im Grunde auch die ganzen ich weiß jetzt gar nicht, was ich da für, was haben wir da noch drüber installiert. Ja, das ist auch irgend so eine Wertekassen. Haben wir sicher im Podcast schon mal drüber geredet. irgendeine Terminal-Konfiguration, was da drüber. Aber der unterstützt ja da, was der das ganze, die ganzen Fonts und die ganzen Icons zeigt er da in dem Terminal.
Ehrlich gesagt, ist eh nicht schlecht. Also,
ich nehme ihn auch ehrlich gesagt nie her. Also, denke gar nicht da irgendwie. Ich habe das lieber, wenn ich das, keine Ahnung.
In einem eigenen Terminal
Sinn machen, was das irgendwie.
Nein, ich habe das schon eine Zeit lang immer wieder verwendet, die letzten Jahre, aber jetzt bin ich eben voll von dem weggegangen, seit ich Ghosty so gern mag und natürlich alles genauso eingerichtet habe, wie ich es haben will, habe ich einfach dann nach einer Möglichkeit gesucht, wie komme ich dann auch genau immer in den Folder möglichst schnell. Und das geht mit dem Plugin super,
Also mal schauen, der Ghosty tut sich der updaten, aber dann habe ich da irgendwie
der tut sich gut updaten, eigentlich regelmäßig.
Das ist eine Auto-Update-Geschichte, oder?
Check for Updates hat er auch oben im Menü. 1, 2, 3 ist da gerade die aktuelle Version. Und Michael Hashimoto, der das programmiert, der hängt sich da richtig ein in das Dockern voll gerade. Also.
Krass.
Habe ich das eh mal gesagt, gerade im Podcast wahrscheinlich, das habe ich so geil gefunden. Mit dem, wie das.
Mit der Kohle, oder?
Mit der Finanzierung ausschaut.
Genau, ist ihm egal.
Ist ihm egal, weil er hat schon 3 Kommas, also er hat schon 1 Milliarde. Er braucht kein Geld mehr. Ja, genau. Das ist ein Liebesprojekt. Ja. Nein, das merkt man bei dem Stockcam so. Das kostet gerade. Ja.
Krass. Mhm. Einfach krass.
Naja, gut, dann sind wir eh schon voll im Developer-Thema drinnen.
Wahnsinn.
Dann habe ich da noch, trotzdem, wenn wir gerade von CLI reden, den Link, den habe ich auch schon länger in der Liste. Ich wollte nur noch mal, bin ich dann zufällig drüber gestolpert noch, über die A Collection of 50 CLI-Tools. Ja.
Ja.
Und ich habe das einmal durchscrollt, ganz cool gelistet mit kurzen kleinen Videos, wo man sich aber gleich was vorstellen kann, was das ist. Da sind einige dieser Dinge dabei, die ich dieses Jahr so entdeckt habe, wie das Sockside zum Beispiel, oder was habe ich noch da drinnen gesehen, das Bett kennen wir eh schon länger, das FZF Fuzzy Finder haben wir auch mal besprochen heuer. Ja, also da sind einige von diesen Tools aufgelistet, nochmal gute Zusammenfassung, was es so an coole Command-Line-Tools gibt. RipGrab kommt mir in letzter Zeit oft vor.
RipGrab.
Das RG, ja. Das siehst du oft, dass die AI das verwendet, um irgendwie das Folder zu analysieren und zu lesen, was da alles drin ist. Ja. Kann man mal durchscrollen und da sind
ein paar stimmt, das sind ein paar Sachen so, dabei. Die da immer wieder dann einmal vorkommen, gell?
Ja.
Und so, ja genau, der Fuzzy File Finder. Mhm. Der JQ, den nehme ich auch tatsächlich genau, hin und wieder mal.
JSON-Sachen, gell?
JSON einfach mal, genau, einfach mal vielleicht da formatieren in der, über die Command-Line sozusagen.
Ja, ja. Ich meine, ist das auch in der Liste drinnen da dann? Warte mal, kurz mal Search da dann.
Lazy. Das ist ein Speedtest CLI.
Genau, es ist Lazy Docker auch drinnen und Lazy Git, ja. Mhm. Das sind auch so Sachen, die sind wir irgendwie neu untergekommen heuer erst. Also eigentlich ist man Lazy Git einmal untergekommen, weil das in dem Omacon und dem Ganzen, was der David Heinemeier Hansen da macht, auch überall defaultmäßig installiert ist, ist eigentlich so ein voll geil, schön gemachter Git-Client mit so Windowing im Terminal halt, ja. Mhm. Und dazu passend gibt's auch Lazy Docker, das auch ganz geil ist, dass du quasi so in den laufenden lokalen Docker-Images und Container und alles verwalten kannst in so einem quasi cool gemachten Terminal-Programm, ja. Sind auch in der Liste drin. Genau, Android.
Okay.
Ja. Sind ein paar coole Sachen dabei. Muss man sich mal Zeit nehmen, ein bisschen durchschauen. Ja.
Mhm, haben wir gleich mal gebookmarkt oder so, den Artikel da. Mhm.
Ja, und dann, wenn wir schon im Development sind, haben wir schon die ersten Erfahrungen gesammelt mit Java 25 jetzt in den letzten.
Achso, habt schon was deployed, oder?
Ja, haben wir schon deployed, ja. weil es in den meisten Projekten war es halt wirklich ganz wenig Hürde, ja. Ich habe nur bei einem eigentlich das Problem gehabt, dass sozusagen Java 25 halt Gradle 9 voraussetzt, ja. Und Gradle 9 wiederum eine gewisse Groovy-Version und damit gewisse Plugins im Gradle nicht mehr kompatibel waren.
Ja.
Hauptsächlich das Problem habe ich bei Liquibase gehabt, ja. Weil Liquibase Groovy irgendwas 3 oder sowas fix einbindet oder verwendet im Plugin, ja. Jetzt muss ich kurz einmal den Issue aussuchen daran. Da mal Gradle 9 Issue. Da habe ich nämlich gerade mal bei dem. Na, das muss ich nachher aussuchen. Auf jeden Fall, das war eigentlich so das einzige Problem, was wir gehabt haben. Ja, auch da jetzt heute den Link da rein, habe ich gefunden. Liquibase Issue. Also, und ansonsten, genau. Und der zweite Sache, noch keine Ahnung, so gleich sagen, Jasper Reports haben wir ganz stark im Einsatz auch. Und Jasper Reports, da gibt's so, das habe ich aber noch nie ganz verstanden. Jetzt habe ich mir das jetzt mal die Woche oder letzte Woche genau angeschaut auch. Da gibt's so das Thema mit dem Java Flow, der Dependency. Das ist irgendwie so, wegen einem Threading macht das was Spezielles, weil er quasi mal dann in ein spezielle Environments, in J2E und so weiter, hat man ja normalerweise die Einschränkung, dass man nicht eigene Threads spawnen soll. Ja. Was jetzt bei Java 21 und 25 eigentlich auch wieder eigens Thema ist, weil es ja diese Virtual Threads jetzt mittlerweile gibt. Ja. Hast du die schon im Einsatz eigentlich? Virtual Threads. Hast du da schon Erfahrung gesammelt?
Also, ich glaube, da haben wir sogar im Podcast einmal drüber geredet. Wir haben es zu einem bestimmten Zeitpunkt einmal angeschaut. Und bin, glaube ich, dann zu dem Schluss gekommen, dass jetzt in unserer Konstellation uns an sich gar nicht so arg viel Mehrwert geliefert hätte, glaube ich.
Okay.
Aber man müsste jetzt das nochmal ausschauen, ja, wahrscheinlich. Ja,
ja. Ja, ich habe es auch jetzt nur nirgends, also nur so quasi in die Mini-Projekte, die was jetzt so defaultmäßig jetzt so teilweise gleich gestartet werden, da fange ich gleich jetzt überall an halt damit. Ja. Aber im Timer eben im großen, generell im großen Projekt habe ich es nur überall erfolgt, explizit diese Property drinnen, die Property Files. Und da haben wir eben das Java Flow auch drinnen gehabt für Jasper. Und das ist halt für die ist eigentlich da gewesen, dass man halt in so J2E-Environments irgendwie keine eigenen Threads spawnen muss, sondern das mit einem eigenen, so im Java Flow, da gibt es irgendeinen komischen Java Bytecode-Manipulation, dass er das irgendwie anders macht, ja. Auf jeden Fall haben wir jetzt auf einen anderen Ding geswitcht, auf eine andere Konfiguration fürs Jasper Reports, und das haben wir die Java Flow Dependency los waren, und weil die hat nicht mehr funktioniert mit Java 25, was die gemacht hat. Mhm. Ja. Mhm. Und die zwei Hürden haben wir genommen. Und ja, ich muss allerdings sagen, jetzt auch so richtig in Benefits, so quasi jetzt im Betrieb, habe ich jetzt auch nicht direkt irgendwo gesehen, werde jetzt dann die nächsten Tage mal im New Relic ein bisschen ausanalysieren, ob man was merkt, dass, weil sie sagen ja alle, dass schon von der Performance her ein bisschen was bringt, Java 25, ja. Mhm. Also ein relativ einfaches Update sein sollte, aber einiges für Performance bringen sollte. Direkt habe ich jetzt so nichts gemerkt, ja.
Ja.
Ja. Was wollte ich da noch dazu sagen? Beim, ja, genau, New Relic, apropos New Relic, ja, das hat man auch upgraden müssen, weil das eben genau dieses Agents-Thema wieder ist, dass er sozusagen im Java 25 haben sie eigene Version jetzt gemacht, die mit Java 25 kompatibel ist. Sonst hat er auch nicht mehr das Instrumentieren können über den Agent-Jar, ja.
Mhm.
Ja, hat ein bisschen was da. Und eigentlich hätte man uns gedacht, wir können jetzt dann, weil wir auf Java 25 sind, schon sowas mit diese Structured Concurrency machen.
Ja. Ja.
Weil wir gerade die Wochen auch so einen Fall gehabt haben, wo das gut passt hätte. Ja. Da habe ich jetzt auch nochmal einen Link dazu rein. Aber leider habe ich dann gemerkt, das ist komischerweise immer nur ein Preview.
Mhm.
Ja. Braucht man immer nur diesen Preview-Switch beim Compiler. Haben wir gesagt, nein, dann lassen wir es dabei noch. aber das war schon eigentlich ganz nice mit dieser Structured Concurrency, weil das, ja, das doch ein bisschen straightforward, einfacher alles macht, was so Concurrency-Themen im Java angeht.
Mhm.
Ja.
Ja. Aber noch nicht, das haben wir auch irgendwann schon mal angeschaut, aber das hat mir auch eher so, ich weiß nicht, so experimental irgendwie angeschaut.
Ja. Damals. Ja, jetzt wird es schon langsam, glaube ich, kommt es irgendwann einmal dann hin, da wo es hin soll. Project Loom war das immer, oder ist, ja. Und ja, das schaut schon ganz ganz spannend aus vom Konzept her und macht es doch lesbar alles. Aber es ist halt, wie gesagt, es hat es im 25er immer noch nicht geschafft, dass es halt final wird. Es ist immer noch ein Preview. Ja.
Mhm.
Ja.
Was soll ich da verlinken? Siehst du, was ich noch... Was mir noch eingefallen ist, wenn wir zuerst geredet haben über das IntelliJ, die haben da jetzt, ich weiß nicht, ob das neu ist, aber da bin ich auf jeden Fall neulich mal drüber gestolpert, die haben da so so eine Videoserie auf YouTube über What's New in IntelliJ Idea.
Mhm.
Da habe ich neulich mal reingeschaut. Das ist eigentlich auch ganz, ganz interessant, wo sie halt quasi sie selber halt wieder so neue Features und so vorstellen quasi.
Mhm.
Genau. Weiß nicht, wie da auf ein paar so, ich weiß nicht, waren das JDK 25 Features oder sogar schon neuchene 26 oder was? Eingegangen sind. Beziehungsweise haben sie auch hergezeigt, dass die haben da jetzt dann quasi so einen Modus, dass du quasi im Debugger kannst du dann, also was ist, da gibt's ja dieses Evaluate Expression Window und so.
Mhm, genau, ja.
Und da bauen sie halt jetzt für Spring so Features ein, dass du da zum Beispiel auf jedes Bean, was in deinem Application-Kontext drinnen ist, von der Anwendung, die gerade läuft, zugreifen kannst und halt auswerten kannst.
Mhm.
Dass da Auto-Completion hast und so für das, beziehungsweise du siehst dann auch, welche Beans, also sie zeigen dir ja im Editor links quasi teilweise auch die Beans an, sozusagen.
Ja.
Und da zeigst du dann auch, ob die Beans jetzt in der aktuellen Anwendung überhaupt aktiv sind.
Genau. Sie zeigen da in die Properties-File auch, ob die Property quasi gerade zieht oder nicht und so. Und genau, bei den also Values, da ist, ja, da habe ich das eine. Da gibt es nämlich jetzt neu ein Plugin, das heißt halt Spring Debugger.
Ja, ja, vielleicht.
Und
ja,
das
ist ja von Erna, oder?
Ja, ja, genau. Das ist quasi jetzt ab der neuesten IntelliJ-Version, jetzt, das haben sie jetzt eigentlich gleichzeitig mit Spring 4 und Spring Framework 7 und so natürlich quasi vermarktet, ja, ist das jetzt auch fix dabei sozusagen in der Ultimate Edition.
Ah, okay, das war der Spring Debugger, ja.
Genau, und der zeigt da extrem viel so coole Insights halt wie der Spring Framework, was gerade aktiv läuft sozusagen. Ja, damit du immer genau weißt, ist die Property oder die Property, ziehe ich das oder das gerade, ja. Genau.
Ah ja, Spring 7 ist rausgekommen, ja, stimmt. Haben sie da Spring Boot dann auch gleich rausgebracht? Spring Boot?
Ja, also da können wir jetzt nahtlos fortsetzen, das habe ich das nächste auf meiner Liste, ja. Da habe ich eh den coolen Screenshot geschickt, ja. Mit ja, der stimmt. Spannenden Woche vor dem Kalender, ja. Es war ja so quasi, dass in den letzten Wochen halt quasi die riesen Spring-Update-Serie halt gelaufen ist, ja. Und, warte mal, wo habe ich denn den jetzt? Habe ich dir postet? Da, Exciting Week, genau. Den lade ich nochmal runter. So, haben wir da so eine. Und zwar, zuerst ist halt Spring Framework 7 rausgekommen, ja. Und dann haben es die ganzen, ja, so fast alle Teilprojekte, was es sonst so rund um Spring gibt, halt auch updated. Ja? Mhm. Also wirklich, es gibt eine neue Spring Security 7 Version, es gibt jetzt einen Spring Authorization Server, Spring Batch 6, Spring Session 4.0, Spring Web Services 5.0, rundherum halt, um alles quasi auf hergezogen halt. Ja? Und Spring Boot ist halt auch die Version 4 Major Release sozusagen aus der Kämmer. Ja, General Availability. Und wenn du jetzt dann sozusagen auf, glaube ich, warte mal, wissen das, wenn ich mein Incognito-Window aufreißen, startspring.io. Okay, nein. Wenn du jetzt auf 4.0 nimmst, da hast du da unten schon 25 als Java-Version zur Auswahl, ja. Aber defaultmäßig ist immer nur 17 eingestellt. Deshalb wundert mich jetzt gerade, ja. Aber, ja, da hat sich jetzt natürlich einiges getan. Und gerade, was ich da voll geil finde, wir haben es eh schon mal besprochen im, Podcast auch, die Major, also für die Major Features in dem Spring Framework Environment ist jetzt, dass die, ja, also, das Nullability Framework, was du jetzt gibt. Das heißt, alle erneine APIs, was im Spring Framework, in allen diesen Projekten, die sie da released haben, Spring Security und Spring Batch und so weiter, und Spring Basis Framework und Spring Data, JPA und was auch immer, haben jetzt alle mit diesen J-Specify Nullability Annotations durchannotiert. Und da haben sie quasi einen eigenen Spring Framework Null Dings quasi rausgegeben. Und jetzt hat man dann halt die Möglichkeit, wirklich Null Checks komplett mit Gradle Plugins oder Maven Plugins in den Compile-Vorgang halt mit reinzunehmen. Ja. Hab's jetzt noch nirgends probiert, nicht einmal in irgendeinem Mini-Projekt, ja. Aber das war natürlich jetzt schon eine geile Zukunft, sage ich mal, wo man sagen kann, okay, jetzt tue ich dann in meinem Projekt auch noch diese Annotations verwenden, ja, und hab dann wirklich von vorn bis hinten überall Null-Pointer-Checks drinnen.
Ja. Ja, genau.
Richtig Compiler-Check.
Ja, ja. Hängt halt dann immer wahrscheinlich auch an die, also du hast ja mehr Libraries als wie Spring.
Ja.
Hängt halt dann an die anderen Libraries dann auch meistens, gell? Also das kenne ich halt nur da so damals von Kotlin und so.
Ja. Klar.
Wo du dann quasi auch automatisch die halt dann das, die Nullability halt immer eintreten hast mit die Java Libraries, die du halt dann eingebunden hast. Genau. Aber ja, ich find's auch geil, ja. Sind wir auch schon. Bei ein paar Sachen hängen wir noch, aber hängen wir nur ein paar Versionen zurück, ja. Aber bei G-Specify, das haben wir auch schon eingebaut dann, ja.
Ja. Was heißt eingebaut? Server auch irgendwo mit Annotationen und so. Oder habt ihr die Annotationen Search and Replace gegangen? Habt ihr vorher andere gehabt oder wie habt ihr das
da? Ja, wir haben vorher was die Annotationen vom Spring Server.
Ja, wir auch, ja.
Genau, war glaube ich wirklich ein Search and Replace Vorgang, mehr oder weniger. Was halt bei uns so ein bisschen noch abgeht, ist, was man konnte das Ganze so auf Package-Level eigentlich machen.
Ja.
dass man sagt, hey, pass auf.
Das ist defaultmäßig als Null-Level oder nicht?
Genau, mag einfach Null-Safe sein, jetzt in dem Package oder vielleicht sogar in der ganzen Projektweit oder so. Sowas haben wir nicht, aber wir haben gesagt, uns reicht's einmal, wenn du jetzt überhaupt einmal bei einer Methode siehst, bei den Argumenten, okay, was ist da jetzt Null-Level und was ist Non-Null?
Ja, du hast ja du von Zeit lang erzählt schon, dass das quasi in deinem Arch-Unit-Tests oder so, oder nein, im Renovate drinnen hast du auch und so, gell?
Ja, genau, haben wir drin. Genau, dass zumindest bei neuen Methoden, die dazukommen, dieser Requirement ist, also neue Public-Methoden sozusagen, dieser Requirement ist, dass man das auch gibt.
Ja, coole Sache, ja. Ja, das ist sicherlich auch jetzt dann für nächstes Jahr Thema bei uns, dass wir da mal eben auf schauen, auf quasi eben diese Sachen, was du jetzt auf Package-Ebene und so weiter halt machen kannst, dass das generell dann gleich ein bisschen gröber löst sozusagen.
Oh Gott, das sehe ich schon wieder, da sind sie bei Spring 7 haben sie jetzt dann quasi Hibernate OEM 7.1/7.2 gelegt. Ja.
Hibernate ist auch
eine neue Major-Version. Na, servus. Ich habe gerade auf Jackson 2 umgestellt.
Ja, na cool. Also, ich habe schon ein Projekt, ein bisschen so ein kleines von unseren Side-Projects quasi oder halt von unseren Integration-Service-Projects, was wir so haben, was nicht jetzt das Main-Project einmal ist, schon umgestellt auf Spring Boot 4, aber noch nicht deployed und so. Aber es ist schon, eben du hast das jetzt genau schon richtig gesehen, die Thematiken. warte, ich muss jetzt kurz mal den Migration Guide aufmachen, da haben sie eben super Listen für Spring Boot 4 Migration Guide. Das Ding ist auf jeden Fall Thema halt, also das Jackson, ja, Jackson 2 auf Jackson 3, weil sie quasi jetzt den Object Mapper ersetzt haben durch so einen JSON Mapper und so weiter. Ja.
Ah, okay. Heißt der nur anders oder funktioniert der anders?
Der funktioniert gleich, heißt anders quasi irgendwie. Nein.
Ah, okay.
Aber man hat auch noch die Möglichkeit natürlich jetzt, wenn man aufs Vierer geht, das noch auf Jackson 2 zu bleiben. Ja. Das haben sie extra, wenn man das konfiguriert, erklären sie das. Ja. Dann, wie du gesagt hast, kurz von dem Hibernate-Thema habe ich jetzt noch nichts gemerkt, dass da irgendwie, also in dem kleinen Projekt, im Timer merkt man schon, da ist so einiges, ist ein bisschen zum Tornau, dass wir auf Hibernate 7 kommen. Ja. Aber was voll wild ist, musst du mir den Link aufmachen von der Migration, was ich da gerade da geschickt habe. Ja. Da haben sie ja so ein Part drinnen mit Modul-Dependencies. Ja. Und sie sind jetzt hergegangen und haben die ganzen Starter und Module, die sie so haben, viel feingranularer halt runtergebrochen. Ja. Das heißt, du hast nicht mehr nur quasi Spring Boot Starter und dann Spring Boot Starter Test einbinden, der testet dann nicht alles, sondern wenn du jetzt JPA drinnen hast oder so, oder Jackson oder was ich, dann musst du auch dazu passend den JPA-Test oder JDBC-Test dazu eintun. Ja. Und sie haben jetzt zum Beispiel auch, was auch cool ist, sie haben jetzt dann Teile, was vorher immer das Problem war, das haben wir auch ein paar Mal gehabt, dass du, zum Beispiel, du brauchst den Webflux React Client, ja, dass du irgendwie mit Web Client irgendwas API aufrufst, so asynchron, ja. Aber du willst eigentlich eine MVC-Web-Anwendung haben, ja. Und wenn du den einschmeißt, dann als Dependency, dann war Spring nehmen, willst du jetzt eine React-App, Web-App haben oder eine MVC-App? Ja, und da musst du du das einstellen quasi über so Property, ja, welche Webtype, das du haben willst und so. Und das haben sie jetzt alles aufgebrochen in eigene Dependency Packages und eigene Module, sodass du halt für den Webflux Client was eigens hast, das wir für die Web-Anwendung mit Webflux halt, ja. Und für ein Web hast du jetzt auch nicht mehr Web, sondern das heißt jetzt Web-MVC, ja. Und da haben sie ziemlich umgerührt. Und da muss man jetzt erst einmal dann schauen, was von den Parts, die man halt da jetzt verwendet, man wirklich dann da braucht und welche Module man statt denen sozusagen verwendet. Es ist schon, sage ich mal, cool in dem Sinn, weil du halt dann schon einen kleineren Footprint kriegst insgesamt für die Anwendung, weil halt einfach, ja, du das weiter runterbrichst und weniger mit einnehmen musst, ja. Aber, ja, da ist bei so einem kleinen Projekt schon ganz witzig gewesen, auszufinden, was für eine Starter ich denn jetzt brauche. Und ja, dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, das im ersten Upgrade-Schritt noch zu überspringen, indem du den Classic-Starter und den Classic-Test-Starter reinhaust. Ja,
okay.
Dann bleibt das wie wir vorher, den gibt es auch noch. Ja, du hast dann jetzt -Classic. Und ja, dann kannst du so weitermachen wie vorher, aber irgendwann wird das ein Thema werden.
Okay, schau jetzt da gerade, was ich da in dem einen Projekt für Starter drin habe. Ja, es ist halt Das ist mit dieser Starter, das ist ja da so Segen und Fluch zugleich. Irgendwie.
Ja, diese Auto-Configuration.
Da kannst du halt wirklich halt einfach, schnell einmal wegstarten. Ja. Aber es ist halt dann im Laufe der Zeit.
Wird es dann immer, wenn du irgendwie dann in die Quere kommst und dann der eine das einbindet und der andere das, also wobei die Spring Boot, quasi Starter, die von Spring Server kommen, da eh immer eigentlich schon sehr gut und sauber waren bis jetzt, ja. Mhm. Ja, aber
okay.
Mega, also da hat es jetzt wirklich viel wieder da, riesen, jetzt ein Major Version Release mit 4 und ja, schon sehr cool, ja. Ich habe immer das Problem bei mir natürlich auch, ich kann da gar nicht so gleich mitgehen, weil ich halt immer nur diese Google Cloud Dependencies drinnen habe für Logging und so weiter, was wir machen auf Google Cloud. Und die schlafen immer ein bisschen mit dem, ja, da kommt jetzt ein Mail auf Spring Version raus, so, ja, da schauen wir uns mal an, wenn es dann raus ist und so.
Ja, klar.
Ja. Obwohl, und dann gibt es immer jetzt, das ist jetzt ja schon beim 3, 5, irgendwas war das schon so, und jetzt beim 4er wieder, und dann redet es immer voll rund mit Issues, was der in dem GitHub-Project von Google da, und die reagieren aber irgendwie nicht schnell, und dann schreiben wir alle Leute, ja, wenn es irgendwie bei Google zahlst, für Google Cloud oder du so einen Support- oder Service-Vertrag hast mit einer, dann mach da ein Ticket auf, dass die es fixen, so quasi eine neue Version releasen, ja, weil da manche Leute irgendwie, das geht, ich meine, mir geht's auch zu langsam, es stört mich eh, aber so habe ich halt ein bisschen Luft, ja. Mhm.
Ja, okay. Mhm. Ja, das ist halt bei so bestehende Applikationen, gerade bei so große, wie es jetzt ihr habt, quasi, da bist du halt dann nicht mehr gar so flexibel, wenn es dann jetzt zum Beispiel von Hibernate, jetzt gerade erst auf Hibernate 6 umgestellt hast und dann kommt halt schon Hibernate 7 daher.
Ja.
Man muss halt auch, ja. Also, ist halt alles immer, braucht halt dann alles immer ein bisschen Zeit und muss halt vorsichtig sein und muss halt schauen. Muss ja quasi jedes Subprojekt dann auch, also der Migration Guide ist ja geil, dass man den hat für Spring Boot selber.
Ja.
In Wirklichkeit musst du eigentlich dann in den, für die Subprojekte, also zum Beispiel Hibernate, musst du halt auch wieder in den Migration Guide reinschauen.
Genau. Oder für Spring Security und so weiter halt.
Ja, genau.
Ja, aber das machen sie wirklich jetzt immer sehr gut auch. Sie verweisen eh dann auf die anderen Subprojekte. Du kannst da durch Six Chain der Listen, welche Dependencies jetzt da die Version geändert haben und so auch. Ja. Und wir haben da auch jetzt im Bereich zum Beispiel Spring Security schon voll gute Erfahrungen jetzt letztes Mal auch wieder gemacht. Da hat schon im Spring Boot 3.5 zum Beispiel so a Preparation for Spring Security 7 geben und so Zeug, ja, so Migration Guides oder Preparation Guides. Und wenn du den Link nimmst und dem zum Beispiel einer AI gibst und sagst, hey, liste den einmal durch und analysiere mir unser Codebase, wo uns das betreffen wird und könnte, ja, das ist auch schon sehr hilfreich und funktioniert auch extrem gut schon. Ja. Also wir haben da jetzt einen, und wenn du dann, und das muss man einfach sagen, das darf man jetzt einfach nicht mehr einreißen lassen, wenn du dann nicht irgendwie da 2, 3 Major-Versionen oder Releases hinten bist oder einfach schon lange nichts mehr an diesen Basis-Framework-Sachen updated hast, dann geht's auch ganz gut von der Menge her. Einfach, ich sage jetzt an, das Spring Hibernate haben wir ja lang schon deprecated Queries drinnen gehabt mit der Criteria API, die was schon ja 2, 3 Jahre lang oder mindestens deprecated waren. Ja, und wir haben halt immer gesagt, ja shit, was sollen wir denn da, müssen wir alle umschreiben, ja, ja, irgendwann muss das eh tun, weil es deprecated ist, weil es ausgefällt, ja, haben wir eh gewusst, aber wir haben es halt noch lange nicht da und dann hat sich das alles andere blockiert und aufgehalten, ja, du musst halt einfach, wenn du siehst, da sind Deprecations in dem Framework, was du nutzt in der Library, dann muss das irgendwann angehen, ja,
ja.
Das hilft dir nicht,
ja.
Ja, ja. Und wie gesagt, allzu schnell. Ich bin da natürlich eh immer verleitet, da sag mal, zu schnell alles dort haben zu wollen, die neuen schönen shiny new things. Auch wenn es nur Dependency und Framework Library Versionen sind, aber ja, es bringt doch aber ein paar nette neue Möglichkeiten mit und macht das Leben in gewissen Dingen leichter. Aber es ist halt immer dann auch mit einer gewissen Gefahr verbunden. Ja. Deswegen finde ich das eben nett, wenn ich so, keine Ahnung, da habe ich halt irgendwo irgend so Integration oder mein, ja, so kleine, wo Mini-Spring Boot-Anwendung. Mittlerweile habe ich ein paar so Server gecodete Utilities auch, die man für irgendwie Sachen intern verwenden oder so, ja. Und die kann ich halt dann einmal updaten und dann spürst du da schon mal ein bisschen rein. Ja, da geht's um nichts. Wenn das nicht geht, dann geht's halt einmal nicht, das Tool, dann rolle ich es wieder zurück oder was weiß ich. Ja, brauche ich nur Server.
Ja. 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 Ja, klar. Wenn du ein paar so Services oder irgendwas laufen hast, gell, ja, was vielleicht jetzt nicht gar so.
Genau. Ja, aber weil irgendein so Toolbar für mich zum Beispiel war es der, wo ich meine Renovate-Pull-Requests von der Bitbucket-API abrufe, in einer List Notes sage und dann von dort alle approven kann, einer stehen und so, ja. Oder halt mit Multi-Select-Boxen und so, ja. Und das ist auch so ein Mini-AI-Code, das Spring Boot-Projekt gewesen. Und das kann ich dann nicht mehr updaten, zum Beispiel ohne Gefahr, ja, weil dann, ja, das ist wirklich kein Beinbruch, wenn das nicht geht, ja.
Mhm. Ja, voll.
So Sachen ist da dann aber ganz nett, ja.
Voll. Aber andersrum, man darf halt auch nicht übersehen, dass man quasi die ganzen Apps, die halt da irgendwo laufen oder Anwendungen, die halt da irgendwo laufen, halt auch updatet, weil wir so neulich draufkommen, so, ja. Ja, stimmt, da war ja was, wir haben ja diesen Spring Cloud Config Server am Laufen.
Ja.
Irgendwo, was der so eigenes Image bastelt und ja, da musst du quasi nur so eine Main-Java-Klasse schreiben, mehr oder weniger. Mhm. Und ein bisschen konfigurieren. Und dann schauen wir so, ja, genau, ja, der ist jetzt auch schon leicht veraltet. Den sollte man vielleicht einmal updaten.
Ja, ja, ja. Uiuiui. Wobei der sich leicht updaten lässt, aber man vergisst ihn halt quasi, wenn er da so irgendwo läuft.
Ja,
gell?
Ja, ja, ja.
Und dann ist der für die Tomcat Vulnerability anfällig, was da jetzt gerade mal war, oder? Wenn man den
Login hat. Ja, genau. Ich meine, der ist zum Glück da jetzt nur intern irgendwo erreichbar, ja, genau. Mhm. Aber
wenn du da wer falsche blöde Config einschleust, dann.
Ja, genau. Also es ist auch, muss da immer dann dahinter sein, gell? Mhm. Und dann auch irgendwie ein Depper zum Testen, du weißt dann auch nicht, das ist nämlich, es führt jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu weit, aber was der da tut, dass ich quasi, der tut sich ja quasi das Git-Repo auschecken.
Genau.
Wo halt da, also, ein Weg ist halt, dass er sich ein Git-Repo auscheckt, wo halt dann deine Config-Files drinnen sind, zum Beispiel. Und die Config-Files, die müssen dann speziell prefixed sein oder liegen in Verzeichnisse und so.
Ja.
Und da ist man sich dann auch nicht mehr so hundertprozentig sicher, ob der Mechanismus dann auch noch 1,5 Jahre oder so, auch noch genauso funktioniert,
ja.
Oder haben sie da jetzt auch was umgerissen und dann, ja, wo teste ich das jetzt, weißt du?
Ja.
Ja. Genau. Das muss man, glaube ich, nächste Woche nochmal anschauen. Aber ja, voll.
Ja.
Aber bei sowas hast du wenigstens schnell mal upgraded. Das ist jetzt, hast zumindest, glaube ich, von den Dependencies oder so jetzt nicht so das Problem, ja, wenn du eine Java-Klasse hast, was du implementiert hast.
Genau. Da muss man dann einfach nur schauen, also ob dann die Config-Server-Klasse, der Starter, was da drinnen ist, oder was, ob der halt noch irgendwie, ob es an denen auch noch was geändert haben, oder ob der noch kompatibel ist quasi mit seiner Art von Config, was man halt hat. Ja,
ja, voll.
Ja. Weil voll. Ich habe zum Beispiel ein Mini-Side-Project, was mittlerweile schon aber wichtig ist, wir haben jetzt so einen eigenen Authorization-Server mit dem Spring-Authorization-Server. Ja. Mhm. Und das ist halt auch immer so ein Ding, was der, da hast du halt dann Saml drinnen und OAuth-Geschichten und alles mögliche, ja. Und da tut sich schon immer ein bisschen was. Also bei dem Saml, da gibt es Version 3, Version 4, Version 5, ja. Und dann bricht da halt irgendwann einmal die Saml-Config da drin oder was. Ja. Mhm. Weil, also da muss man halt ein bisschen aufpassen bei so Geschichten.
Mhm.
Ja, das Cloud-Config, das habe ich mittlerweile wieder voll lassen. Das hat irgendwie, ich wollte es eigentlich so weit bringen, dass das auch dann automatisch immer die entsprechende, wenn ich einen Change mache, irgendwelche Spring-Contexts restartet und so.
Ja, das ist, glaube ich, schwierig.
Aber das ist schwierig gewesen. Das habe ich nicht hingebracht, ja. Jetzt bin ich wirklich wieder einfach auf Config-Maps im Kubernetes und so, ja.
Mhm. Ja, da brauchst du ja so, ich habe mir das auch mal angeschaut, aber da brauchst du irgendeinen Event-Pass oder
Passt
oder so in die Richtung.
Gibt's ein eigenes
Event-Pass. Dass das gepusht wird und dann muss aber der Kontext auch restarten.
Ja,
und, das mit dem Event-Pass bin
ich gar nicht gekommen, weil ich eher das Problem gehabt, ich habe es lokal da testet, dass du kannst ihm ja dann dieses Signal schicken, für dass er den Reset, also diesen Restart macht von dem Spring-Kontext. Ja. Und immer, wenn ich das probiert habe, auch hat er dann trotzdem irgendeinen Fehler gehabt, dass er das, dass so irgendwas nicht passt hat, quasi. Also das hat auch lokal oder in die Test-Environments nie funktioniert, wo ich es manuell triggert habe einfach. Das hat sich nie so gut angefühlt, dass er den Spring-Kontext da nachgeladen hat, gescheit.
Ja. Ja, ich sage jetzt einmal ganz ehrlich, bei uns so absolut notwendig ist er, wenn du jetzt ganz ehrlich bist, eigentlich nicht.
Ja.
Weil die ganzen so security-relevante Sachen stehen eh da auch nicht drinnen. Und ja, ich weiß nicht, das ist halt eigentlich nur ein Teil der Properties-Dateien, die halt für Production oder halt für die, ja, so wurscht, nehmen wir es Production-Systeme sind, ist halt dann dort ausgelagert, ja, aber weiß ich nicht, eigentlich jetzt unterm Strich so richtig viel bringen tut es uns jetzt nicht, ja. Mhm. Weil, ich meine, du kannst zwar auch, ja.
Da hat sich da dynamisch dann, ich meine, ich habe mir gedacht, man kann dynamisch die Log-Levels ändern, aber das geht ja auch nicht einfach.
Also, nein, das kannst du auch nicht so, nein.
Man hätte eigentlich nur die Möglichkeit, irgendwie eine Konfigurationsproperties oder was zu verändern, die man selber in seinen eigenen Beans halt irgendwo hat und so Zeug, gell?
Ja, genau. Ja. Nein, es ist, genau, wie du sagst, von der Praktikabilität, zumindest wir jetzt zumindest haben, ja, ist fraglich halt in Wirklichkeit. Ich meine, okay, du hast das halt dann in einem eigenen Projekt drin, hast ein eigenes Repository, hast halt die Änderungen an die Brot-Properties quasi dokumentiert dadurch, ja, wenn da irgendeiner was ändert, aber durch das, dass dann auch, ich meine, es kommt jetzt immer vor, auf die Anwendung jetzt drauf an, ja, aber bei uns ist so, wir haben neben diese Properties-Dateien quasi auch überhaupt so, ich nenne es jetzt einmal Feature-Flags, das ist jetzt kein Feature von Spring oder irgendwas, sondern das ist einfach jetzt ein applikationsspezifisches Feature, sag einmal, was der, dass du in der DB-Configs halt hast, ja. Genau, und da konntest eigentlich auch schon voll viel abfackeln, weil diese Configs kannst du bei uns in der über Environment oder System Properties auch setzen. Mhm. Ja. Und in Wirklichkeit haben wir schon ein paar Mal gedacht, ja, eigentlich war vielleicht ein bisschen viel Spielerei mit dem Config-Server. Ja, eigentlich, wenn du ehrlich bist, konnte man das wahrscheinlich sogar kicken. Ja. Vielleicht kicke ich das sogar, bevor ich den Update kommt so gerade.
Gut, ja, ich glaube, wir können dann vom Development-Themen in Consumer-Bereich wechseln, um für unser anderes Publikum auch noch ein paar Themen zu haben.
Das geht, wir haben ein anderes Publikum auch noch.
Okay. Ja, wir haben ein ganz gemischtes Publikum.
Okay, die Armen. Die müssen jetzt immer zum Schluss, zum Schluss durchhalten.
Ja, manchmal haben wir schon ganz am Anfang über Apple und so weiter geredet. Ja. Ja, ich fange mit einem Thema an. Für mich ist quasi Weihnachten verfrüht gekommen heuer.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Es ist quasi etwas, wo ich jetzt jahrelang, 10 Jahre mindestens schon drauf warte, dass das endlich kommt. Es kommt jetzt dann. Und zwar schaut es so aus, als ob jetzt demnächst dann Full Self-Driving für Tesla-Fahrzeuge in Europa möglich wird.
Ah ja.
Und zwar hat das jetzt schon Zeit an Zeit so immer abgezeichnet. Da haben sie immer gesagt, naja, die UNESCO, aber wie heißt denn die, was da dann in Europa quasi diese Bestimmungen machen für was halt Fahrzeuge in Europa dürfen und so weiter. Es gibt so Vorgaben dann. Tesla, warte mal so kurz mal schauen, Nein, ich weiß nicht, das finde jetzt gerade nicht den Begriff, glaube ich. Auf jeden Fall haben die immer schon quasi gesagt, ja, da gibt es immer wieder so jährliche Meetings mehrmals und da wird dann immer entschieden, ob das quasi zugelassen wird und so weiter. Und da haben sie immer gesagt, naja, im Herbst gibt es das nächste und da schaut es so aus, als ob das da passieren könnte. Da haben sie dann aber nur so eine neue Roadmap vorgelegt, wo sie dann wieder von 2026 und so weiter geredet haben. Und dann hat es aber jetzt dann vor kurzem die Nachricht gegeben, dass das holländische Verkehrsamt sozusagen, wenn ich das richtig verstehe, wir nennen das RDW oder so, ja, quasi gesagt hat, naja, sie haben jetzt offiziell mit Tesla da immer schon in Zusammenarbeit über dieses FSD halt geredet und die sagen halt, dass im Februar 26 bei einer wahrscheinlich die Zulassung für Holland geben wird. Ja, also für Niederlande. Und dann, wenn das soweit quasi passiert, ich hau jetzt da auch mal den Link von der, also du hast jetzt dann, was hast du denn gehabt? Von der Heise, der Nachricht, genau. Da ist der von Twitter der Eindruck, oder von X, von RTWNL, ja. Und die, dann ist, wenn das in dem Land quasi wirklich dann passiert im Februar, dann können andere Länder auf Basis von dem auch sagen, okay, weil wenn das in Holland geht, dann machen wir das auch. Also dann können die Länder einzeln in Europa darüber entscheiden, ob sie das auch zulassen. Und dann war das schon mal helle Aufregung quasi natürlich, haben sie am 22. November, es war jetzt vor 8 Tagen, ist das rausgekommen. Und dann hat es jetzt vor 2-3 Tagen noch das gegeben, dass plötzlich Tesla Server in Frankreich, Italien und Deutschland so quasi Tesla Full Self-Driving Mitfahrten als Beifahrer anbietet. Ja, das heißt, du kannst jetzt in diesen Ländern halt, oder jetzt nicht mehr, weil schon alle Termine vergeben haben, glaube ich, München, Berlin, Frankfurt, Gießen, Köln, Düsseldorf, Hannover, hast du die anmelden können jetzt im Dezember und darfst quasi als Beifahrer beim Full Self-Driving mitfahren. Mhm. Wie dann Tesla-Fahrer, der halt im Auto huckt und dir das alles zeigt. Ja. Und ja, also Tesla pusht jetzt da, nachdem sie es jetzt ja in Amerika, Frankreich, Kanada, China, Neuseeland, Australien schon zulassen haben, pusht jetzt ganz stark in Europa. Ich meine, sie wollen es unbedingt endlich einmal erlaubt kriegen. Und jetzt haben es quasi, schaut so aus, als ob sie jetzt wirklich nächstes Jahr da die Tür öffnen würde dafür. Ja? Mhm. Super spannende Geschichte, finde ich. Wenn man sich die aktuellen Videos anschaut von 14.2, was jetzt die aktuelle Version ist, schaut das echt brutal gut schon aus. Also der, was das heißt, das, ich muss jetzt da das Video noch aussuchen, was ich letztes Mal auch postet habe. Das Ding fährt durch McDrive quasi durch, ja, bleibt beim richtigen Fenster stehen, fährt in der Parkgarage zum Schranken nach und dazu, wie das den Zettel zu halten kannst, packt in irgendwelche Garagen ein, was voll halb zugrüppelt sind, was total eng ist. Also Leute schreiben teilweise, sie bereuen es jetzt, dass sie sich ein Performance Model 3 gekauft haben, weil sie fahren ja nicht mehr selber eigentlich und das ist eigentlich wurscht, wenn es jetzt ein langsamer war. Ja, okay. Und manche schreiben so, ja, irgendwie ist es schon so leider so fad, dass jetzt irgendwie gar nicht mehr richtig, war so gehypt von dem, aber jetzt ist schon so normal geworden, dass sein Auto einem überall hinfährt und er nichts mehr da muss, dass er halt quasi jetzt dann was Neues braucht, wird frei, dass er auf dem Optimus oder so. Ja, also bin echt gespannt, ich hoffe, dass diese Selbstfahrten, Mitfahrten bald einmal auch für Europa, für Österreich bringen. Ja. Mhm. Leider jetzt in Deutschland, ja, hätte jetzt auch nicht geschaut, ob ich da noch einen Platz kriege oder was, aber ich will es auf jeden Fall unbedingt einmal so selber erleben, weil muss halt echt eine sehr coole Erfahrung sein, da zum ersten Mal drin zu gucken. Ja.
Mhm.
Ja.
Ja, da bin ich echt schon gespannt, wie das wie das halt auf unsere Straßengegebenheiten dann passt. Also gerade jetzt so, jetzt nicht in der Stadt, sondern so ein bisschen am Land und so.
Ja.
Mal gucken, ja. Wie das so tut.
Ich muss mal kurz das letzte Video da, ich muss ein paar reinhauen, dann ist es wirklich krass, einfach jetzt sind da teilweise auch vom wenn du schaust, wie der Schneefahrbahn fährt, wo einfach da ist links und rechts, da gibt es keine einzige Straßenmarkierung mehr zum Sehen. Der fährt durch den Wald. Also auch die Chinesen, was die ausprobieren mit dem FSD, die fahren durch die ärgsten Bergstraße, Dreckswege, wo du denkst, wie sollte der da fahren? Ja. Also voll arg. Ja. Den zum Beispiel den kann man kurz da reinlinken, ja. Ja, echt, bin sehr gespannt. Und die war natürlich die Vorstellung, das wünsche ich mir einfach schon extrem lang, dass ich einfach daheim aufs Knipfel drücke und sage, fahr mir ins Büro. Und dabei brauche ich mich um nichts kümmern oder fahr mir dorthin und dahin. Das ist ja so geil, ich muss das Video noch aussuchen, das Link gerne rein. Der wirklich ja. So, der druckt halt aufs Knipfel daheim und sagt halt, fahr mir da eben zum, wie heißt denn diese Geschäften in Amerika, die großen, keine Ahnung, Supermärkte halt. Und dann fahrt er da rein auf den Parkplatz und da ist wirklich, geht's Vollgas zu, da gehen die Leute drumherum, da fahren die mit dem Einkaufswagen, es gibt voll wenig freie Plätze zum Parken und dann fährt der da durch, ein, zwei Runden und sucht einen Parkplatz und dann findet er halt einen, so einen engen und dann packt sich der da selber rein. Aber der berührt nicht einmal das Lenkrad oder die Bremsen oder das Gas, sondern das Auto fährt mit ihm auf den Parkplatz und stürzt sich in irgendeine Parklücke rein. Das ist einfach krass. Ja.
Aber da haben sie dann schon softwaretechnisch schon auch dann relativ, da kommt schon relativ, wie soll ich sagen, weil wenn du jetzt zum Beispiel halt den Absturz- und Lenkassistenten halt einstellst,
der ist brutal
oder?
Scheiße.
Der ist nämlich gescheit schlecht.
Ja.
Also was heißt gescheit schlecht?
Nein, aber das ist das Problem. Viele sagen jetzt, und da bin ich auch fast schon der Meinung, du solltest einfach den in Europa schon lange einmal andrehen. Also wie soll ich sagen, das Problem ist, es kriegt jeder einen falschen Eindruck dadurch. Ja? Weil das hat einfach nichts mit dem zu tun und seit 5 Jahren schon ist das einfach, hat sie an dem gar nichts mehr geändert, weil sie an dem nicht mehr entwickeln. Ja?
Ja.
Sie haben bei das irgendwann dann gesagt, hey, der Ansatz ist falsch, wir verwerfen das. Ja, das funktioniert nicht, wir programmieren da keinen Autopiloten, ja, den haben sie halt einmal versucht und der Autopilot, den wir haben, der ist einfach da stehen geblieben, ja, der kann nicht viel, macht halt oft auch Fehlbremsungen, was weiß ich, ja, und dann haben sie gesagt, nein, wir machen das jetzt, wir trainieren eine AI, wir machen ein Machine Learning, ja, und was du jetzt in diesem Full Self-Driving Stack drinnen hast,
Machine Learning,
da ist kein If-Else mehr drinnen. Ja, das ist ein Machine Learning Ding, was einfach sie trainieren diesen nur noch an Millionen, also mittlerweile haben sie ja, weiß ich nicht, 10 Milliarden gefahrene Kilometer mit FSD, ja, und die ganzen zusätzlichen Tesla, die auf die Road sind mit den Kameras und so, die sammeln sie alles zusammen, ja, und an dem Ding, mit dem trainieren sie das, ja, sie programmieren das nicht mehr und deswegen kann man das auch überhaupt nicht vergleichen, ja.
Genau. Ja, weil es auch der Spurhalteassistent, der hat ja auch grobe Probleme, zum Beispiel, wenn der Asphalt wechselt auf der Straße, weißt du?
Ja.
Wenn du quasi so eine Straße fährst, wo halt die schon ein bisschen wüder ausschaut, die quasi so einen Fleckerlteppich hat vor Asphalt, da ist halt oft so, da glaubt er halt, du fährst jetzt gleich raus, irgendwo. Okay, ja. Nein, aber ist schon klar, ja. Klar, wenn das quasi softwaretechnisch komplett auf AI basiert, ja.
Ist ein anderer Stack halt, ja. Und das Ding ist halt, also dieses, jetzt habe ich wieder gefunden, dieses YouTube-Video, warte, mit dem Link
kopieren. Ja, aber gerade hat das mit dem das Schneevideo da angeschaut, ja. Ist halt auch irgendwie wieder ein wenig.
Und das ist das, was ich da echt so gefunden habe, wo der YouTuber halt das analysiert, das feels alive. Er sagt, wie geht das? Wieso tut er das? Weißt du? Also, gerade so Sachen, so langsame Geschichten, auch durch den McDrive fahren und wissen, bei welchem Fenster er stehen bleiben muss. Und, oder, was der beim Park, durch ein Parkhaus zum Schranken und dann ein bisschen nachher da fahrt er dann zum Schranken zu, wie das Ticket eindrucken kannst oder ausdrucken kannst und so. Also, das hat er halt einfach gelernt, dass man das, dass die Leute das so dann quasi, ja, es ist echt Magic, ja, das, und ja, der Stack, den wir haben, der ist leider, und die hat es oft die Dinge gegeben, so quasi, naja, kommt man nicht doch irgendwie mal zumindest nur das Autopilot und so, ja, was sind in Europa nicht so an dem Ding hängen, da mit dem Autopiloten, aber ja. Bin sehr gespannt.
Aber es ist trotzdem an sich dann stark Kamera passiert, gell?
Nur das Kamera. Ganze. Nur Kamera, ja.
Okay.
Also, das war ja das, wo Tesla und der Musk halt vor Jahren gesagt hat, das mit Leider ist die falsche Straße quasi, ja. Und alle anderen werden sie sich auch noch anschauen, das führt zu nichts, ja. Alle, und teilweise haben halt andere immer noch die Meinung gehabt, so quasi, ja, wir setzen auf Leider und das ist das Gescheiterne. Mittlerweile haben wir auch die Volvo zum Beispiel auch eingesehen, dass sozusagen mit Leider nicht zum Ziel führt. Und der eine Leider-Hersteller, der große da dann, das habe ich auch noch gar keine da dann, den Link, das war in den letzten Wochen, die Lumina, die quasi geht bankrupt sozusagen, diese Leider-Hersteller. Da ist ja der Chef von der Firma, der Freund vom Roberts gewesen, der dieses komische Video gemacht hat mit den Teslas, wo er in diese Wall einfahren hat lassen, quasi aus Papier, was so ausgeschaut hat wie Straßen. Mark Roberts, oder wie heißt der? Mark Robert Tesla. Ja, auf jeden Fall hätte der, genau, Can You Fool a Self-Driving Car? Kennst du den Mark Robert? Der hat ja Haufen so YouTube-Videos. Genau. Ja, die Firma, der Chef von der Firma Lumina ist den sein Freund und der hat ihm das Video quasi gemacht. Und, hat aber nichts gebracht, die haben trotzdem jetzt einen Bankrott gemacht. Ja, krass. Also wie gesagt, ich möchte jetzt einfach selber mal so gerne experiencen. Da hat mich echt gefreut, wenn es das bald mal bei uns auch zum Ausprobieren gab, dass man sich mal sofort bucht. Man darf da anscheinend eine halbe Stunde oder mitfahren, dann kann sich selber die Strecken aussuchen, wo man halt hinfahren will. Man darf das mitfilmen auch und so und wir mitnehmen. Das war also schon mal ganz eine geile Experience, glaube ich. Und jetzt werden dann die nächsten Wochen eben sicherlich bald viele Videos auf YouTube oder auf X auftauchen, auch von den Deutschen, die ersten, die halt das dann in Deutschland mitmachen, ja. Die haben alle schon gefragt, ob man da filmen darf und so, ja.
Und die Deutschland dürfen sie es, man darfst du einfach dann Probefahrten, darfst du dann schon machen, oder wie?
Obwohl da es müssen nicht sie einen speziellen quasi Deal haben, ja. Weil sie haben ja auch gesagt, das steht ja in diesem Statement von dem, von den Holländern da drinnen, dass sie jetzt auch jahrelang halt auch schon das getestet haben in Europa. Also in Deutschland überall, ja. Und es gibt ja so offizielle von Tesla auf dem Tesla-Account schon lange die letzten Monate so Videos, wo Full Self-Driving durch Paris fährt, durch Amsterdam fährt, durch Berlin fährt, ja. Wo man sieht, wie sich das in die Städte verhält. Und Paris ist ja voll krass, was der mit dem riesen Kreisverkehr da um einen Arc de Triomphe mit dem Siebenspurigen und so, ja. Wie der da durchfährt bei vollem Verkehr und alles, ja. Also die, das haben sie jetzt immer wieder schon so promoted und die fahren ja schon länger und also die Tesla, sozusagen Testfahrer in Europa, mal tun mit denen, Full Self-Driving. Spanien hat jetzt auch noch in den letzten Tagen gesagt, sie werden ab nächsten Jahr auch auf jeden Fall die Testdrives zulassen in Spanien, ja. Genau. So, jetzt habe ich das Video wieder offen. Ja. Also da tut sich gerade was. Die einen haben geschrieben, der Train is out the door. Der fährt jetzt ohne aufzuhalten. Und es wird nicht mehr lange dauern, dann werden auch in Österreich die ersten Full Self-Driving Teslas unterwegs sein. Ja. Sehr geil.
Schau mal, ja.
Da ist nachher noch ein bisschen die Frage, mit meine ich habe ja noch einen alten mit Hardware 3, ja. Der eigentlich grundsätzlich mit den Kameras und allen ausgestattet ist, aber mittlerweile weiß man, dass bei den Updates die Hardware 3 teilweise ausgelassen worden wird oder so. Da muss man, gibt es jetzt auch schon so Gerüchte über, dass da irgendwie noch ein Hardware-Upgrade möglich wird, wenn man es kauft, so quasi, oder dass zumindest die, die schon vor Jahren FSD gekauft haben, ja, die jetzt so ein Hardware-Upgrade noch kriegen von dem Mainboard-Rechner, CPU-Ding, was halt drinnen ist. Ja, mal schauen. Das ist noch ein bisschen unklar, was ich damit meint, aber wenn meiner das nicht kann, die anderen dann schon. Da muss ich mir was überlegen. Genau. Gut. Das zu dem. Dann haben wir noch ein anderes cooles Announcement gehabt, finde ich, was auch zu unseren Themen passt. Dieses Steam Announcement. Hast du das ein bisschen mitgekriegt? Steam Machine und so? Ja.
Ja.
Habe ich auch lange nicht checkt oder eine Zeit gebraucht, bis ich das checkt habe, warum sie den alle Gabe Cube nennen. Weil der Steam Founder ist, heißt der Gabe. Gabe irgendwas. Und Steam hat jetzt sozusagen so eine neue Generation von Hardware vorgestellt, einen neuen Steam Controller. Eine Steam Machine, es kommt auch ein neues Steam Deck und ein Steam Frame außer. Ja, der Steam Frame ist also ein VR-Brühen. Und spannend ist halt, diese Steam Machine ist quasi ein kleiner PC eigentlich, mit PC-Hardware. Ja, auf dem halt die ganzen, also diese Steam Library halt einfach die Games laufen, den man mit Controller verwenden kann. Aber auch mit Tastatur und Maus. Und der sozusagen so, aber wo man auch, also läuft Steam OS drauf. Das ist ja eine eigene Linux-Distribution sozusagen. Kein Windows. Und man kann aber auch irgendeine andere Software installieren und auch unter Windows drauf. Das ist ein normaler PC. Ja. Und sie sagen das ja offiziell in dem Enhancement so, wer sind wir so quasi, dass wir ihnen vorschreiben, was sie da drauf installiert, ja. Aber man kann halt jedes mögliche andere auch drauf spielen. Ja. Sehr spannende Geschichte, ein kleines Gerätenetz, ja, so ein kleiner Würfel und sehr leistungsfähig, also sie sagen 4K Gaming mit 120 Hertz oder Akina. Ja. Und ist so richtig ein Wohnzimmer-Gaming-PC, den man sich zum Fernseher stellen kann, aber halt auch da im Kinderzimmer quasi oder am Monitor stecken kann. Und mir einen kleinen Computer verwenden kann. Okay. Und sehr, sehr leise. Ja. Also so irgendwie, ich glaube 28 Dezibel oder sowas haben sie geschrieben oder was. Wirklich ein riesen Lüfter ist nur da drinnen, ein großer, langsamer, ja, der das ganze Ding lüftet. Spannend. Ja.
Du hast dann die ganze Steam Library quasi oben oder den ganzen Steam.
Ja.
Wie heißt das, Berner Shop?
Ja, die Steam Berner Library, ja. Steam Store, ja, genau. Was ich noch nicht ganz verstehe, oder was natürlich noch ein bisschen Thema ist, ist sozusagen, sie so wirklich die großen, was ihr so kennt, also wie Fortnite und Call of Duty, die sind ja nicht im Steam Store. Ja, weil die auch so Themen haben mit, anscheinend ist da das Hauptthema, die verbrauchen so Anti-Cheat-Software. Ja, also gerade beim Fortnite und Call of Duty ist ja das total wild, weil es da so viele Cheater gibt auch. Und die haben, stecken extrem viel immer in die Anti-Cheat-Software. Und diese Anti-Cheat-Software, die geht halt nur auf Windows.
Okay. Ja?
Und das läuft dann quasi nicht auf SteamOS. Da haben sie ein bisschen Probleme. Ja, da bin ich eben gespannt, wie das wird, weil sonst war das ja wirklich eine geile Alternative zu einem full-fledged Gaming-PC, ja, wenn der jetzt unter, keine Ahnung, weiß ich nicht, man weiß den Preis noch nicht, aber keine Ahnung, der wird jetzt so zwischen Gaming-Konsole und Gaming-PC irgendwo dazwischen liegen, schätze, ja, wenn man dann so einen Ersatz hat, wo man nicht einfach halt dann was basteln muss, sondern einfach das All-in-One in einer Box halt hat.
Ja, ist auf jeden Fall interessant. Was, wo liegt man da preislich?
Ja, eben, wie gesagt, das weiß man noch nicht.
Ach so, das weiß man, okay.
Der kommt jetzt dann erst auf den Markt, sie haben angekündigt und so weiter, aber ist, man glaube ich, also man kann jetzt noch nicht kaufen, ja, und am offiziellen Preis haben sie ihm auch noch keinen genannt. Nur die Specs halt einmal. Von die, vom Hardware und so, ja.
Ja, okay.
Spannend, ja, weil bei mir ist eh gerade auch so, der Noah wünscht sich jetzt einmal auch ein Desktop-PC, Gaming-PC-Upgrade auf Weihnachten, mal schauen. Ja. Aber er hat schon gesagt, nein, aber der wird nicht genug sein, der. Weil da läuft kein Fortnite drauf.
Da läuft kein Fortnite, ja, ja, ey.
Ja. Mal schauen. Ich finde es auf jeden Fall cool, aber ich habe das eh, glaube ich, letztes Mal auch vor 2-3 Episoden schon mal verlinkt, oder dieses Video, wo ich, was ich da gesehen habe, wo es gesagt haben, naja, schaut so aus, als ob irgendwie Gaming am Linux auch sogar besser geht schon teilweise, ja, weil du teilweise kriegst bei den Spielen höhere Framerates zusammen, also wenn du das Service-Spiel unter Windows betreibst, da ist gerade voll der Push im Markt auch, dass eben, ja, viele Gamer auch einfach jetzt sagen, okay, ich brauche gar kein Windows, sondern ich kann das auf Linux ausspielen.
Da haben sie, glaube ich, bei ATP haben sie da einmal drüber geredet, gell? Wie sie das überhaupt zustande bringen, weil die ja irgendwie, ich meine, ich kenne mich da in den ganzen Grafikdings überhaupt nicht aus, aber die dann im Endeffekt gewisse Grafik-Libraries, weiß nicht, ist es da nur DirectX und so?
Oder OpenGL oder sowas, ja, genau.
OpenGL oder sowas, dann halt im Endeffekt dann emulieren, so ob sie halt Windows waren,
ja,
oder
genau,
so
ja,
in die Richtung, oder? Genau.
Ja.
Und das dürfte aber so gut, ja, das muss ja dann wirklich extrem gut funktionieren, ne? Dass dann wirklich ganze Spiele so laufen, also so dass das Spiel glaubt, das ist unter Windows, aber in Wirklichkeit ist es halt auf Linux.
Genau.
Muss schon ein bisschen was dahinter sein.
Ja, ja. Nein, der Circuser hat ein bisschen verzögert darüber, ja. Und ich hab, also sonst hau ich noch mal ein in die Links. Vor kurzem habe ich da eben mal so ein Video auch gesehen. Das tue ich da noch mal einer. Na, ohne den Timestamp da. So. For Hit or Shit. Das ist übrigens der coole YouTube-Kanal von einem Österreicher. Und der macht aber so gaming-spezifischen Content. Und da hat er eben auch mal über das geredet, quasi, wieso, dass da in letzter Zeit eben mehr Frames und so wird Linux bald Windows als Gaming-Plattform ablösen, sozusagen, ja. Spannende Geschichte, ja. Naja. Sind wir quasi bei den Weihnachtsgeschenken. Können wir nächstes Mal dann ein bisschen dazu wieder quatschen, kurz vor Weihnachten, ja, am 4. Advent. die releasen wir dann erst nach Weihnachten. Dann kostet keiner von den Kindern vorher hören.
Ja, genau.
Ja, wenn wir da schon beim Gaming sind, ja, steigen wir in die nächste, in die Entertainment-Kategorie um. Ja. Ich bin gerade sehr entertained in den letzten Wochen. Ja, ich bin geradezu gefesselt und gefressen worden von einem neuen Game. Ja, und das nennen sie Ark Raiders. Ja.
Okay.
Jetzt muss ich kurz mal einen Link dazu aussuchen. Google irgendwo, was ist die Mainpage dann? ArkRaiders.com. Und das ist quasi ein Extraction-Shooter. Und das heißt, man quasi, hast du mal, Tarkov, sagt dir das was? Nein. Das heißt, das ist so ein Gaming-Ding jetzt, man geht in, also das ist von der Geschichte auch so geil, finde ich, von dem ganzen Environment. Man hat so eine Historie, so ähnlich wie Silo, ja, also die Menschheit quasi lebt unter der Erde, weil die Oberfläche der Erde ist nur noch bevölkert von den Maschinen, die haben die für sich eingenommen und an der Oberfläche der Erde gibt es halt nur noch die alten Ruinen der Menschheit sozusagen, was überblieben sind und du bist unter der Erde als Menschheit und du musst quasi immer wieder an die Oberfläche, um Ressourcen zu sammeln und Sachen von dort zu holen, die man zum Leben in der unter der Erde halt braucht. Ja, und die sind die Raiders. Das heißt, du bist halt ein Raider und musst für einen Raid an die Oberfläche und dann laufst du dort halt in alte verlassene Spaceports, also so Raumhäfen oder in einer alten Stadt oder an einem Damm irgendwo um und musst halt versuchen, verschiedene Gebäude und heraus im Wald und überall Ressourcen aufzusammeln und zu suchen. Ja. Und das Geile ist halt, da sind halt überall auf der Oberfläche halt die Maschinen unterwegs, also in verschiedener Form, als so Drohnen, die halt umschweben, bewaffnet mit einem Laser oder einer MG oder sowas, ja. Oder granatwerfende, so spinnenartige Wesen, die halt umgängern, ja, in alle möglichen Größen und Formen von kleinen Dingen, okay. Das ist sehr gefährlich halt, ja. Und du kannst quasi, du musst jetzt schauen, dass die nicht sehen, also du kannst jetzt total herumschleichen und die umgehen und so, ja. Und manchmal lässt es sich nicht vermeiden, dass die wer sieht, dann musst du das Ding halt entweder abschütteln oder zerstören. Das ist mal der Ding, du kämpfst quasi gegen diese Maschinen und du musst diesen Loot finden. Aber natürlich sind andere Raider auch unterwegs, die das Spiel gleichzeitig spielen. Das ist ein Multiplayer online halt. Und jetzt kannst du dir entscheiden, so quasi, ich team up mit so einem, ja? Oder du kannst natürlich auch gegen einen anderen Raider kämpfen. Ja, und das führt zu halt der voll geilen Interaktion, also du hast halt, wenn du jetzt im Team spielst, mehrere Leute, bis zu dritt kannst du das spielen gemeinsam, kannst du natürlich die ganze Zeit mit Headset und so unterhalten miteinander, aber du kannst halt auch offenes Mikro umschalten und mit Push-to-Talk oder Toggle und dann hören die in der Umgebung auch mit so einem Proximity-Chat, die anderen Raider, die halt da unterwegs sind. Und dann kannst du immer sagen, hey, friendly, don't shoot, weißt du, we are looting just this and that und wir brauchen das und das. Und du kannst sagen, hey, da mal Team up und kämpfen wir gemeinsam gegen die Maschinen da drüben, ja. Oder du fällst einer in den Rücken und bringst quasi sie um und schnappst dir einen Loot, was sie so mit haben.
Ja? Okay.
Aber es macht halt irgendwie die geilsten Interaktionen und es ist so witzig, weil eben, wenn du dann Solo spielst oder was, du triffst halt andere, so Solo-Spieler, ist halt meistens total friendly. Also ich hab da so viel nette Treffen schon gehabt mit anderen, die halt sagen, hey, nein, nicht schießen und so, bin friendly und da, ich hab das und das übrig, brauchst das oder was suchst und so weiter. Ja, nicht irgendwie die Leute. Ist echt voll cool.
Geil.
Ja.
Okay.
Und das, die Grafik und die ganze, also die Levels und alles schaut so schön aus. Also die ganze an der Erdoberfläche, was du da alles, es ist brutal gut gemacht und es hat einfach ja so eine Menge an Quests, was du machen kannst. Du musst dort hier das machen und das da. Es ist so spannend, irgendwie den Loot zu finden und dann versuchen, wieder zurückzubringen, weil du musst nämlich dann irgendwie schauen, dass du heil wieder zurückkommst, weh, ja, dass die kein anderer Raider da weiter wischt oder irgendeine Maschine noch. Und du musst dann immer so, gibt nur ein paar so Punkte auf der Welt, wo du halt wieder einen Lift rufen kannst, dass du wieder runterfahren kannst, ja. Es ist mega fesselnd und spannend. Also es ist ein saugeiles Game.
Geil.
Ja. Ja. Ja, schwer zu beschreiben in ein paar so Sätze, aber ja. Fesselt mich gerade voll. Und ja, haben wir auch das schon ein paar Mal, zwei, dreimal miteinander mit anderen gespielt, was ich früher oft Fortnite und Call of Duty gespielt habe. Ja. Und macht da im Team voll Spaß. Ja, mal schauen. Genau. Zu Ark Raiders.
Ja, cool.
Ja. Mhm. Dann haben wir noch ein bisschen Movie und TV-Shows, oder? Du hast da auch dazu geschrieben, gell?
Oh ja.
Wo fangen wir an? Das größte neue, gerade gestartete, was überall in den Medien da ist, Stranger Things.
Hast du aufgeschrieben? Ja, genau. Ja. Was ist das jetzt schon? Die fünfte?
Die fünfte.
Ja, ja, okay.
Mhm. Die ist jetzt gerade.
Hast du die Folgen alle angeschaut?
Ja, ja.
Okay.
Mhm. Und ich meine, die erste Staffel hat mir extrem gut taugt, ja, weil es halt einfach so 80er Jahre und noch hauptsächlich irgendwie, ja, von dieser, wie sie sagen, 80er-Jahr-Idylle mit den Kids und so war, die sind dann immer irgendwie gefühlt immer dünkler und düsterer geworden, ja, die Staffeln. Und ja, habe ich mir dann alle angeschaut, war schon ganz lästig, aber irgendwie nicht mehr, hat man nicht mehr so taugt wie die erste. Ja. Jetzt hat dann irgendwie vor ein paar Wochen oder was der Noah gesagt, es ist Stranger Things, hat sich gerade ein Freund von mir in der Schule angeschaut und das taugt, hat sie jetzt auch, möchte sie auch anschauen. dann habe ich gesagt, naja, ganz cool, ich habe es auch geschaut, aber die werden halt irgendwie total düster. Die ersten sind schon noch, glaube ich, ab 12 oder ab 13 und dann ist die dritte Staffel aber ja schon ab 16, glaube ich. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn du das jetzt wirklich schauen willst und da kommt jetzt gerade die neue Staffel, ja, dann schaue ich es vielleicht ein bisschen mit dir nochmal, ja. Mhm. Und die neue Staffel habe ich mir jetzt auch nicht angestellt, weil wir sind jetzt mit den Alten und bei ihm, er ist da noch nicht so weit. Aber ich habe dann gesagt, dann schauen wir halt dann die neue, die fünfte gemeinsam, ja.
Ja.
Die fünfte jetzt gemeinsam schauen, ist eh so, die sind ja wirklich schon alle fast Spielfilmlänge.
Ja.
Ja, die haben ja, glaube ich, eine Episode, eineinhalb Stunden teilweise lang und fast alle in der Staffel. Mhm. Ja, muss ich mir dann eh schauen, wie wir da dann, dass wir die in einer gewissen Geschwindigkeit auch da schauen, ja.
Mhm.
Ja. Genau. Aber ist ja da ganz witziger, weil natürlich die ganzen Darsteller damals als Kinder angefangen haben und jetzt sind halt, 9 Jahre älter sind sozusagen.
Ja.
Ja. Weil die Staffel halt auch die erste von 9 Jahren rausgekommen ist. Die haben sie auch natürlich, jetzt ist keine so eine Kinderserie mehr. Ja. Wirkt mir ganz anders von der Darstellung her jetzt auch, ja.
Naja, mhm. Naja. Ein bisschen Harry Potter Phänomen.
Ja, genau. Ja,
die Schauspieler zu schnell gealtert sind.
Oder
eigentlich.
Bei Harry Potter zum Schluss alle heiraten.
Genau.
Genau. Ja, und die anderen zwei, hast du aufgeschrieben, da habe ich noch nichts geschaut von denen.
Ja, weiß ich ja nicht, ob man muss.
Ob man muss.
Ja,
also Pluribus muss man schauen, oder? Das steht auf meiner Liste auf jeden Fall, weil es so gelobt wird. Irgendwie, ich habe nur gelesen, die erste Episode hat ja 100% Bewertung auf Rotten Tomato gekriegt. Ja.
Okay, krass, echt.
Ja. Aha. Und haben sie irgendwie gesagt, es hat seit Jahren keinen Pilot von einer Serie mehr gegeben, der so gut bewertet und von den Kritikern geworden ist wie die. Ja. Dann haben wir gedacht, Was sagst du dazu? Hast du schon geschaut?
Ja, bin ich eigentlich aktuell dabei. Haben wir jetzt auch, ich glaube, da haben wir jetzt schon die vierte oder fünfte Episode oder so. Weißt du, das ist jetzt auch, ich glaube, das machen sie eh schon jetzt bei jeder Serie, dass sie es ja gar nicht mehr ganz veröffentlichen, sondern ich glaube, jeden Freitag oder so, oder jeden Mittwoch, glaube ich, ist bei Pluribus so, dass er vollgasig, ja genau, war jetzt von Anfang an dabei. Ja. Ja, es ist echt, ja, schon irgendwie strange, aber irgendwie eine interessante Serie.
Also ist
immer was anderes.
Es ist immer ganz was anderes anscheinend, ja.
Ja, voll.
Die Hauptdarstellerin ist ja die, was bei Better Call Saul auch gespielt hat, gell? Die Hauptdarstellerin dort da war.
Und ich habe gehört, ich meine, ich habe Better Call Saul nicht gesehen. Mhm. Also weiß nicht, wieso, dass ich mir das nicht angeschaut habe. Es dürften auch relativ viel so Easter Eggs für so Breaking Bad und Better Call Saul Fans und so auch drinnen sein.
Aha.
Was ich so gehört habe.
Ja.
Genau.
Ja. Ich bin gespannt, ja.
Ja, genau.
Ja, und ja, das, was du gesagt hast, genau, das ist anscheinend wirklich viel, bei Apple TV war das immer schon so, dass die Episoden nie auf einmal komplett released haben. Netflix tut das immer. Oder so, oder gefühlt. Und nicht Apple nie. Und das ist bei uns auch das Problem. Wir haben halt dann, weißt du, nicht jede Woche fix unsere Fernsehabende oder sowas, ja, sondern geht sich halt wieder mal was aus, Episode, dann schauen wir halt eine, ja. Und dann kann es auch sein, dass wir mal zwei pro Woche anschauen wollen. Und wir wollen aber dann eine drei Serien parallel schauen, ja. Das ist dann immer blöd, wenn du dann aber eine Woche warten musst, ja. Das heißt, solche Serien wie die Pluribus jetzt, wo ich sage, das schauen wir gemeinsam, das möchte ich mir mit der Dani anschauen, die, da warten wir immer bis die mehreren Episoden heraus sind, dass wir dann auch zwei, drei in der Woche schauen kann, ja.
Ja. Genau. Ja. Obwohl bei denen ist es ja auch so, da dauert ja auch eine, glaube ich, so dreiviertel Stunde, 50 Minuten oder sowas, so in die Richtung. Also auch schon wieder, ja. Aber, ja, ist ein, ja, genau.
Da haben wir gerade die Morning Show geschaut, das war auch so, ja.
Morning Show, ja, da habe ich irgendwann mal aufgehört, das war irgendwie, ja. Aber zur Sache.
Zur Sache.
Mir, mein Dings Betsys, das haben wir neulich einmal wieder weitergeschaut und so. Oh, die, ich weiß nicht, ob wir das nur dann durchhalten. Die zweite Staffel da.
Die haben wir auch geschaut, ja, genau. Ja,
ja. Ja, genau. Nein, aber Blurry Bus kann man mal, ich weiß nicht, ob es der Geschmack von jedem dann ist, ja.
Okay. Es gibt ja dann schon so, also die Dani Gibson-Serie halt. Sagt sie dann auch, nein, die musst du mal anschauen.
Ja, genau, das ist, glaube ich, so eine.
Könnte so eine werden, okay.
Weil, könnte so eine werden, ja.
Weil, was habe ich letztes Mal auch angeschnitten, einmal, da haben wir die erste Episode geschaut, dann hat sie gesagt, nein, die musst du mal anschauen. Das war die, wie heißt der denn? Also Apple TV-Serie, die was du auch geschaut hast. Es war gerade die Ding, die eine andere Serie haben wir geschaut, die mit dem gleichen Schauspieler, die heißt Platonic. Hast du die geschaut einmal? Platonic?
Platonic, ja, nur am Anfang einmal.
Genau, das Studio war das, genau. Die ist auch mit dem, fällt mir wieder nicht ein, wie er heißt, Seth Rogen, ja, genau.
Ja, genau.
Und die zum Beispiel hat die Dani auch gesagt, das musst du allein schauen.
Ja.
Habe ich mir aber auch nur die erste bis jetzt mit ihr angeschaut und dann, oder die zweite habe ich mir auch angeschaut, selber, glaube ich. Genau. Mhm. Und die Platonic ist auch mit Seth Rogen, die haben wir jetzt geschaut, das ist auch ganz cool. Die ist aber nur ein kürzeres, sind so 39 Minuten.
Ja, ja, voll. Mhm. Ja, genau. Und dann habe ich halt neulich wieder mal beim Autofahren Streamgestöber-Podcast angehört. Mhm. Wo sie immer, also die haben da immer einen ziemlich guten Überblick, was kommt da jetzt aus, in die ganzen Streaming-Dienste, wo gibt Fortsätze. Und die haben halt von Maxton Hall geredet, ja.
Mhm.
Und da ist jetzt die zweite Staffel heraus und so.
Mhm.
Und mir war das überhaupt kein Begriff, gell. Und die haben halt dann gesagt, ja, weil Maxton Hall, das ist ja quasi von Amazon Prime Video, eine Serie, die ist halt in Deutschland gedreht, ja, mit deutschen Schauspielern. Die aber quasi weltweit die erfolgreichste war auf einem Streamingdienst.
Okay.
Nummer 1 in, weiß ich nicht, über 100 Ländern oder so, ja, bei Amazon okay. Prime Video.
Ja, ja.
Aha. Genau. Und da haben wir uns jetzt einmal ein Ding angeschaut, also da haben wir uns jetzt die erste Staffel angeschaut und die zweite Staffel ist jetzt eben rausgekommen gerade.
Mhm.
Genau. Und ja, das ist halt was, wie soll ich was sagen?
Also, warte mal kurz, bevor das du was sagst dazu.
Ja.
Also, das ist die Serie, die schaut sich zum Beispiel die Mia an, ja?
Okay.
Als Teenagerin, ja.
Genau. Ja,
genau. Und Dani hat es auch angeschaut, ja? Aber das war vielleicht so eine, wo ich sage, Dani, das musst du allein schauen.
Ja, genau. Also, ich bin jetzt dann draußen, bald einmal. Ich habe heute schon gesagt, weil jetzt haben sie sich wieder eine von der zweiten Staffel angeschaut. Sag ich, nein, ich halte es nicht mehr aus.
Das ist irgendwie. Das ist also, okay, ich habe sie nicht geschaut, aber das ist jetzt so richtig so Liebesgeschichten und
ja, also schon Sachen, und so, ja, aber so auf Romantik. Genau, so mit Teenager und so.
Ja, genau, genau. Ja, okay.
Mhm. Genau.
Nein, dann mir gefällt es voll. Sie hat auch das Buch, das Save, auf dem das passiert, sie dann kauft. Ja.
Save Me, ja. Aha, ja, genau. Da machen sie immer die, ja, stimmt, ja. Da schreiben sie immer am Anfang, dass das an das Save Me da angelehnt ist an das
Buch. Genau,
ja, genau. Aber voll krass, ja. War mir nicht bewusst, dass das quasi so der Erfolg ist eigentlich.
Nein, das habe ich auch nicht gehört. Also ich habe auch nicht gewusst, dass das ein Deutsche ist und die, okay.
Ja, voll. Und das haben sie alles in Deutschland drauf. Ich habe dann auf Wikipedia ein wenig nachgelesen.
Ja, ich habe es auch gerade offen, ja. Mhm.
Genau. Ist voll interessant, weil es eigentlich ja in der Serie drinnen, wie soll ich das jetzt beschreiben, da geht's eigentlich, das ist eigentlich ein Setting, wo sie sich um dieses Maxton Hall da, um dieses College draht, plus aber Oxford University und so.
Mhm.
Und was wenn die zum Beispiel jetzt irgendeinen Brief kriegen oder so und den siehst du, den holen sie dann halt in die Kamera oder so, siehst du, das ist alles Englisch geschrieben.
Okay.
Ja, es ist voll auf dem englischen Markt eigentlich. Quasi, sage ich jetzt einmal,
obwohl
so zugeschnitten.
In Deutschland ist, okay.
Ja, also ja, ein bisschen strange, ja.
Mhm. Ja, vielleicht haben sie das glaubsichtlich halt so gemacht, halt, dass das sozusagen.
Ja, voll.
Ja, klar. Da auch geschaut
so werden internationaler kann. Hauch sozusagen gleich, ja. Mhm. Irgendwie voll strange, wenn du es dann eben ausschaust, ja.
Okay.
Ja, genau. Also kann man sich mal anschauen. Mir hat es nicht so gecatcht jetzt, also die erste Staffel hat mir jetzt gereicht, ja. Kann man ganz gut vorstellen, wie es jetzt weitergeht. Ich glaube, da gibt es nicht mehr viele Überraschungen.
Ja.
Aber wer weiß. Genau.
Okay, ja. Mhm. Ja, muss ich ja, mal schön. Sagen, jetzt kenne ich mich da aus und was. Da kann ich ein paar, ein paar Trivia kann ich auch noch sagen dazu.
Genau. Kannst sagen, Tränen, kannst sagen, was kannst du nur sagen? Tränen, Liebe, ja. Bauchmuskeln.
Ja.
Ja, genau.
Okay. Ja, genau, da habe ich noch gar Dinge, Slow Horses schauen wir gerade noch, die aktuelle Staffel.
Ah, ja, das ist eigentlich das, auch immer da habe ich cool. noch nie, da gibt es ja schon, wie viele Staffeln
ich glaube, das gesagt? Ist schon, boah, wie viele sind das? Staffel 5 ist das schon.
Mhm.
Aber die sind okay. eigentlich alle ganz cool, finde ich, ja.
Aber die sind auch relativ lang, oder? Die,
ja, es ist so ein klassisches 50-Minuten-Ding, glaube ich auch, ja.
Okay.
Ja.
Aber das ist nicht so lang, oder? Das,
nein.
Okay, nein. Kurzweilig.
Ja, es ist so, Agenten-Thriller mit ein bisschen dunklem Humor.
Ich habe mir so angeschaut, ja. Ich frage nur, ja, weil teilweise ist das so bei diesen dann doch relativ langen, oder was, wenn so Serien sind, die schon fast eine Stunde dauern, dass sie sich dann irgendwie eh zart und dass du dann denkst, Alter, wieso dauert das jetzt eigentlich eine Stunde?
Ja.
Aber gibt das Gegenbeispiel auch, ja.
Na gut, dann haben wir wieder unser normales Zeitformat erreicht.
Sozusagen. Das soll erfüllt.
Das soll erfüllt. Gute Mischung aus Themen. Wir müssen vielleicht nächstes Mal die nächstes Mal machen wir ja weniger Development und mehr Konsum vielleicht oder mehr ja, Gadgets und so, dass wir die Hörer wieder ein bisschen anders denken. Aber wenn ihr auf unserer Webseite so liest, was steht oben als Untertitel? Ein Podcast, der österreichische Podcast rund um Softwareentwicklung.
Ja, na, da schon.
Da weiß man eigentlich, was man sich zum Erwarten hat.
Genau. Nein, das müssen wir schauen.
Das passt schon.
Gerecht werden dem Untertitel.
Na gut, also audiomäßig hat es auch wieder gut geklappt heute. Ich bin zufrieden und glücklich.
Sehr gut.
Und dann können wir so in die nächste Woche starten sozusagen.
Jawohl.
Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
Danke, ebenso. Bis dann.
Ciao. We'll be right back.